Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast, die 100. Folge mit Tim. Wie schön.
Ja, und hallo, Andreas, ja, genau. Die 100. Folge.
Ja, wir begrüßen euch.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Salzburg.
Ja. In Salzburg bei den Flying Bulls, würde ich mal sagen. Wir freuen uns riesig, hier zu sein.
Man hört auch direkt, es ist am Salzburger Flughafen. Hier ist eine Menge los. Und wo am meisten und am schönsten los ist, da gehen wir jetzt rein. Wir gehen nämlich in die heiligen Hallen der Flying Bulls.
Genau, kommt mal mit. Mirko,
hi.
Servus, grüß dich.
Hi.
Na?
Hallo,
grüß dich.
Mirko,
grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist, Mirko. Schön, dass du Zeit hattest, uns zu empfangen. Wir haben ganz viele Fragen an dich mitgebracht. Und Mirko ist Chefpilot bei den Flying Bulls. Oder, Tim?
Das hat er zumindest gesagt. Ich hoffe, das ist wirklich so. Ehemaliger Flugbetriebsleiter, jetzt Chefpilot, was das alles so zu bedeuten hat, das klären wir noch. Aber wenn man hier so nach Salzburg kommt, an den Flughafen, da sieht man ja diese zwei UFOs erstmal, die hier am Platz sind. Jeder kennt Hangar 7, Hangar 8 kennen eher nur die Interessierten. Wir sind jetzt hier halt in Hangar 8 und man fragt sich einfach, wenn man hier reinkommt, es ist schon beeindruckend, aber ist das ein Museum? Ist das ein Luftfahrtbetrieb? Was ist das?
Erst herzlich willkommen, dass ihr den weiten Weg genommen habt zu uns hier nach Salzburg. Es ist schön, dass ihr mal zu uns schaut. Ja, Hangar 8, das Haus der Flying Bulls. Wir sind alles, was du aufgezählt hast, und noch viel mehr. Wir sind Flugbetrieb, das kennt jeder. Wir sind Wartungsbetrieb, wir sind Design Organization, wir sind Flugschule. Also wir haben so viele verschiedene Sachen immer hier intern machen und das macht das Ganze auch so speziell und eigentlich einzigartig.
Wie hält man denn, ihr habt ja wirklich ein Sammelsurium an Flugzeugen, ne? Und Hubschrauber und. Wie hält man denn so viele Luftfahrzeuge eigentlich überhaupt fit? Weil ich kenne es nur aus meinem Betrieb, da ist ein Mechaniker, nenne ich ihn jetzt einfach mal, für ein Luftfahrzeug zuständig, weil dafür hat er die Lizenz. Mhm. Und ihr habt ja echt hier einen Haufen unterschiedlicher Sachen. Mhm.
Wir sind gesamt fast 90 Leute, davon großteils Techniker. Wir haben viele verschiedene Teams und jeder versucht dem anderen Department zu helfen, um genau das zu erreichen, dass wir die einzigartigen, speziellen, teilweise haben wir einen Hubschrauber zum Beispiel, die Sikkamer, die fliegt nur, das ist die einzige weltweit. Mhm. Da müssen alle ein bisschen zusammenhelfen, um auch die Geräte flugfähig zu halten. Ja.
Cool, oder?
Ja, aber genau das ist es. Ne? Wir sehen halt immer nur dieses Luftfahrzeug bei der Airshow, wie es fliegt, wie es Leute beeindruckt. Aber du hast gesagt, 90 Leute arbeiten hier. Und genau das wollen wir uns heute mal anschauen, wollen euch mal mitnehmen, reinführen in diese magische Welt der Flying Bulls. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt.
Ja, schauen wir mal hinter die Kulissen.
Mirko, wir stehen jetzt hier vor einem deiner Arbeitsgeräte. Mhm. Was muss eigentlich ein Pilot mitbringen, dass der hier fliegen darf? Ich kann mich ja noch daran erinnern, du warst bei einer tollen Flugschule und warst Fluglehrer. Und dann wurdest du gefragt, möchtest du für diesen Laden hier für Red Bull arbeiten? Was muss ein Pilot mitbringen?
Da war so ein Zwischenschritt zwischendrin. Mhm. Grundsätzlich, was wir bei uns schauen, wir sind eine große, einigermaßen große Firma, aber trotzdem ein sehr kleines Team. Und die menschliche Komponente ist uns einfach das Allerwichtigste, das steht bei uns ganz oben auf der Priorität. Alles andere kann man lernen. Also man erwartet natürlich von einem Piloten, dass er einen gewissen Standard hat, aber heutzutage würde ich mal sagen, ist der Standard sehr, sehr hoch. Aber eben das Menschliche, das hat man oder hat man eben nicht. Und da haben wir das Glück, dass wir das als Priorität hernehmen können.
Das Menschliche hast du auf jeden Fall. Ja. Ja, und Mirko, es hat dich wie magisch natürlich zur Bo gezogen. Warten wir mal ganz kurz, bis das Flugzeug gestartet ist und da ist es schon durch. Die Bo ist ja so dein richtiges Arbeitsgerät, wo du mit uns alle erfreust. Das hat bestimmt der eine oder andere schon gesehen. Jetzt haben wir aber eben gesagt, du bist Chefpilot. Was heißt denn Chefpilot bei den Flying Bulls? Was bedeutet das für deinen Arbeitsalltag?
Ich darf mehr oder weniger die Hubschrauberabteilung seit 3 Jahren, seit der Blecki Siegfried Schwarz in Pension gegangen ist, den ganzen Flugbetrieb ein wenig lenken. Da gehört eben der fliegerische Part dazu, aber eben noch viel mehr der ganze Papierkram im Hintergrund. Das heißt Handbücher, Trainingsmanuals, wir haben ja die ATO auch noch nebenbei. Also sehr, sehr viel Papierkram, Einteilungen, interne Audits, externe Audits. Das darf ich alles betreuen. Das gehört zum Job dazu. Und ich muss sagen, ich mag es eigentlich auch, weil jeder Tag anders ist und einfach die Abwechslung. Das hat mir schon immer gefallen und ich bin immer noch davon überzeugt, dass das macht den Alltag einfach netter.
Ja, und man muss ja auch nicht immer hinterm Steuer sitzen, so einen Tag am Computer. Gerade wenn man halt Dinge entstehen lässt, die du dann umsetzen kannst, das ist ja auch mal ganz nett. Obwohl das wahrscheinlich da jeder draußen jetzt bestreiten wird, nein, ich will fliegen, kann ich auch nachvollziehen. Aber nach einer Zeit ist es natürlich auch toll, neue Verfahren zu entwickeln, Dinge aufzubauen, auch für dann eventuelle Nachfolger.
Ja, es ist bei uns Restaurationen, die wir machen. Wir können oder ich darf mitwirken bei der Gestaltung von Interieur, von wie die Avionik sein wird, wie der Paint Scheme sein wird. Wir haben Projekte am Laufen, wo wir Schnittstelle sind zwischen Red Bull Marketing mit den ganz kreativen Ideen und die müssen wir dann auf Luftfahrzeug übersetzen. Da sind wir mit Risk Assessment, also wir arbeiten da eng zusammen mit unserer Safety- und Compliance-Abteilung. Also wie ich schon vorher gesagt habe, das ist so, jede Abteilung greift ineinander und das ist einfach nett, dann mit vielen motivierten Leuten an Projekten zu arbeiten, jeglicher Art.
Das ist ja wahrscheinlich auch was, das von einem normalen Luftfahrtbetrieb überhaupt unterscheidet, ne? Dass ihr halt auch sehr viel Dinge selber macht an den Luftfahrzeugen, dass ihr Luftfahrzeuge in die Luft bringt, die es auf der Welt auch nur einmal gibt mittlerweile. Aber ansonsten ist es ja auch so, gerade wenn man dann eine Standardisierung braucht oder Type-Ratings braucht, wie kriegt ihr das hin, ein Luftfahrzeug, was nur noch einmal auf der Welt gibt, wirklich luftfahrttüchtig zu machen?
Da spielt sowohl unsere Abteilungen, wir haben eine Design Organization, wir haben unsere eigene Kammer, aber auch, da muss man sagen, wir arbeiten mit der Luftfahrtbehörde, mit der Ausstattkontrolle zusammen und die sind auch sehr, sehr hilfreich bei dem, was wir machen. Wir sind sehr speziell, wir sind wahrscheinlich, wir verursachen Kopfschmerzen, aber wir haben immer eine Lösung gefunden. Unter anderem, glaube ich, ist aus das Vertrauen da, weil wir auf einem sehr hohen Niveau arbeiten, qualitativ.
Ja. Du darfst ja von diesem wundervollen Spielplatz, so nenne ich es jetzt einfach mal hier, sehr vieles fliegen. Flugzeuge darfst du fliegen, also den Business-Jet hier drüben, ne, den Hubschrauber darfst du fliegen. Hast du, egal ob Flugzeug oder Hubschrauber, hast du ein Lieblingsmuster oder sagst du, nee, jedes auf seine Art ist so wundervoll?
Die Frage kriege ich ganz oft und
die interessieren auch viele.
Ja, also da müsste ich dich fragen, für was?
Ja, das ist genau,
das ist reine Fliegen,
meine Antwort auch immer.
Nur ja, genau. Rausfliegen, um einfach das Fliegen zu genießen. Ja, ja. Ich liebe unsere Bell 47, ja. Aber da darf ich keinen Stress haben, weil sie sehr, sehr langsam ist.
Ja, ja.
Soll es Sportwagen-Feeling sein, dann kommen wir um Lerne drum herum. Soll es der Hot Rod sein, haben wir eine Bell Cobra. Soll es komfortabel von A nach B gehen, haben wir unsere EC-135. Soll es der Allrounder sein, haben wir die IS-350.
Also unfassbar, oder?
Jeder, ja, ne? Genau.
Ja. Jo. Toll.
Ja, sehr toll.
Das hört sich wahnsinnig gut an. Ja. Und auch wenn wir es verstehen, dass es sich immer wieder zur Boot zieht, würde ich sagen, gucken wir mal rum, was hier sonst noch alles so überhaupt in der Halle ist. Und vielleicht kannst du uns ja noch was anderes zeigen, was dir persönlich auch noch gut gefällt oder wo du eine besondere Geschichte mit verbindest.
Mhm. Passt. Gehen wir los. Also wie gesagt, von den zwei Bos, wir haben ja drei Stück davon. Eine steht drüben, eine CBS, das ist die längere Variante. Auch in einem Grauton wie die IS-350, die verwenden wir, wenn wir zwei Motorige brauchen für Filmflüge oder als Backup, wenn eine unterwegs ist. Das heißt, drei Stück da, zwei in Amerika. Das sind die zwei Kunstflugmaschinen, aber die sind experimental zugelassen. Die Besonderheit für diesen Zweien ist, dass die volle Zulassung haben und wir haben ein Supplement im EFM, wo die zwei Seriennummern genannt sind mit der Kunstflugzulassung. Mhm. Und dementsprechend macht es die zwei Maschinen sehr, sehr besonders.
Ja.
Dahinter haben wir ein Projekt, was in nächster Zeit mal vorgestellt wird, genauer bei uns. Das ist gerade eingetrudelt, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber ihr werdet dann in Zukunft was sehen. Ich würde euch dann später, da müssen wir beim Hangar rausgehen, wir haben mittlerweile viel zu wenig Platz. Wir haben mehr wie 40 Luftfahrzeuge und die zwei Hangars, die 2003 und 2004 entstanden sind, ursprünglich mit drei Luftfahrzeugen, platzt aus allen Nähten. Und Es kann sein, dass in den nächsten Jahren wir erweitern, aber jetzt haben wir das Platzproblem gelöst, indem wir auf der drüberen Seite, auf der Westseite vom Flughafen noch zwei Hangars gemietet haben, um alles unterzukriegen. Auf jeden Fall, alles, was hinter die Kulissen stattfindet, findet auf der anderen Straßenseite statt. Und da haben wir unsere eigene Sattlerei, Lackiererei, Metallverarbeitung. Und da drüben steht ein Projekt, was mir schon sehr am Herzen liegt. Und das würde ich euch dann auch gerne zeigen.
Gerne. Bin ja gespannt, oder?
Freuen wir uns schon mega drauf.
Ja.
Der ein oder andere wird sich vielleicht so ein bisschen in die 80er Jahre zurückversetzt fühlen. Eine bestimmte Serie. Vielleicht erkennt ihr es.
Ja, wir schauen mal.
Und wenn ihr euch da im Hangar ein wenig herumschaut, wir haben eine Luftfahrtgeschichte, so wie man sie nicht besser darstellen kann. Der erste zivile Hubschrauber, die Bell 47, eine EC-135. Ich weiß nicht, ob ihr die EC-45 kennt von manchen Videos. Das war der Flieger, der in der Türkei durch den Tunnel geflogen ist und gerade vor kurzem auf dem Zug gelandet. Wir haben, wenn ihr aufs Logo von dem Flying Bull schaut, die Corsair drauf. Das war der erste Flieger der Flotte der Flying Bulls. Da gab es eine recht nette Geschichte, wo unser Ex-Chefpilot Sigi Angerer mit Herrn Mateschitz einen Rundflug zusammen gemacht haben, damals noch in Innsbruck. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden und mit dem Slogan Red Bull verleiht Flügel haben sie gesagt, eigentlich könnte man was mit Fliegerei machen. Das ist alles dann daraus entstanden. 1945, dann haben wir auch eine F-86 aus 1958. Also wir haben die komplette Paletten von alt bis neu, von Flieger, Hubschrauber, Wasserflieger. Also ja.
Ja, echter Wahnsinn. Und das wäre meine Frage gewesen, so Geschichten zu den Exponaten. Aber du sprudelst ja schon, wenn du uns das zeigst, ne? Das, die erste Corsair. Jetzt haben wir hier die 135 mehr so als kleiner Transporter, so gemütlich, schick ausgestattet als VIP. Und da hast du ja auch schon gesagt, das hat ja auch Geschichte geschrieben, dieser Tunneldurchflug. War das auch der Flieger, der auf der Streif da geflogen
ist? Ja, genau. Ah, ja, das habe ich vergessen.
Ja, das
genau,
richtig. Mal nebenbei so an der Streif durch so ein Tor. Kann man mal machen. Ja, schon irre. Und tatsächlich, die Bell 47 war der erste Polizeihubschrauber, den Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat. Das war die erste Hummel.
Ach ja, siehst du mal.
Toller Hubschrauber.
Mirko, wenn ich mir jetzt den Flieger angucke von der Spannweite her, ich weiß nicht, wie breit ist der ungefähr?
Lass uns das doch mal angucken. Wir sind doch hier, um ganz nah dran zu sein.
Ich könnte es doch nicht genau sagen, also, aber ja, was haben wir denn? 6 Meter?
6 Meter nur. Ich hätte jetzt gesagt, wenn du die EC-135 daneben stellst, ja, du würdest auch durch den Tunnel passen.
Ja, das lasse ich lieber den anderen machen.
Ja. Irre. Ist schon Wahnsinn, ne?
Ist schon Wahnsinn.
Das Schöne ist, dass das hier alles so gemischt steht. Da steht ein Hubschrauber, da steht ein Flugzeug, auch da steht noch irgendwas Militärisches.
Ja,
das ist toll.
Ja, cool.
Das
ist super. Der Betrieb ist sicher einzigartig, weil man muss die Flying Bulls ein bisschen zweiteilen. Es ist einmal die Fliegerei für einen Konzern. Da bringen wir einfach Leute von A nach B. Das sind Athleten, Management. Und dann haben wir den Marketingzweig, wo die ganzen besonderen, tollen Geräte auf Airshows auftreten, irgendwelche Projekte machen. Also, ihr hört es ja, jeder Tag ist anders.
Ja, wer schreibt denn deinen Dienstplan eigentlich oder schreibst du den dir selber?
Ich schreibe den Dienstplan für die anderen, ich habe immer Dienst.
Okay. Ja, sehr gute Antwort.
Das stimmt übrigens. Im Vorfeld hatten Mirko und ich natürlich ein bisschen intensiver Kontakt und 2 Tage bevor wir jetzt hier waren, haben wir nachts um 12:30 noch geschrieben und die letzten Dinge abgesprochen. Also ich hatte auch das Gefühl, du hast selber gesagt, du kamst aus einer Airshow in Frankreich und direkt am ersten Tag im Dienst schon wieder bis, weiß ich nicht, 1-2 Uhr nachts gearbeitet. Also das muss man halt auch schon wollen, ne? Das muss man schon leben.
Ja, ich meine, jeder, der hier in dieser Firma arbeitet und wenn der nicht die Leidenschaft für die Fliegerei mitbringt, eigentlich fehl am Platz und fast schade drum. Natürlich sind jetzt vielleicht ein paar intensivere Tage, der Sommer ist ein wenig intensiver, der Winter dafür ein bisschen ruhiger. Es ist ein Auf und Ab, aber ich komme jeden Tag so gern rein und ich liebe es da einfach.
Und das, worum die meisten dich wahrscheinlich beneiden, also die einen werden dich maximal beneiden und die anderen werden sagen, ich würde das nie machen, ich würde da nie einsteigen, wenn du das tust. Und du hast das auch schon 1000 Mal erzählt, aber natürlich wollen es unsere Hörer noch mal hören. Kunstflug mit der Bo 105. Wie fühlt sich das an? Wie bereitet man sich darauf vor? Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Das ist vielleicht auch so wie jetzt bei uns, dass man sieht nur das Endprodukt, aber dass da viel Vorbereitung dabei ist, dass der ganze Prozess viel länger gedauert hat. Also bei mir hat es 2016, 2017 mit den Trainings begonnen. Das ist ein langsames Antasten. Ich hatte das Glück, dass ich alles wie alle unsere Piloten mit Rainer Wilke das Training habe machen dürfen. Ich habe davor einige Jahre die Bo 105 an sich normal geflogen und dann haben wir wirklich mit dem intensiven Training begonnen. Das heißt, man beginnt zuerst mal einzelne Manöver, bis man mal den Dreh raus hat von dem Manöver. Wenn man dann alle Manöver einzeln durch hat, versucht man sie langsam aneinander zu stückeln. Das Ganze macht man alles in sehr, sehr hoher Höhe. Wenn das alles passt und man ein Gefühl hat, man kann die Höhen einhalten, man nennt das alles Gates, was man hat, das heißt Speed und Höhen Gates, die ich brauche, um manche Manöver zu machen, wo ich überhaupt das Manöver starte oder am oberen Teil vom Manöver, dass ich sage, ich weiß genau dann, wie viel ich Höhe verbrauche und komme dann wieder raus. Wenn ich das stabil halten kann, dann arbeitet man sich mit den Höhen runter, bis man die Displayhöhe erreicht hat. Wir haben bei uns eine interne Display Authorization, das heißt, wir tun intern Trainings machen. Am Anfang vor der Saison in April sind wir eine ganze Woche alle Displaypiloten in Maribor in Slowenien, haben wir den ganzen Flugplatz gemietet, haben einen externen Prüfer, Evaluierer, der schaut sich das dann nochmal vom externen Blick an und wir trainieren einfach das Display fürs neue Jahr. Mhm. Das heißt, wenn einer ganz neu beginnt, wie zum Beispiel der Matthias, der fliegt heuer die ganze Saison die Cobra Displays und mit Ende der Saison beginnen wir langsam das Training mit der Bo 105 und wir werden auch diese Trainings nutzen, um das alles zu verfeinern. Wir haben eine Display Authorization, die auf Höhen limitiert ist, das heißt, die ersten haben wir 800 Fuß, das heißt, es ist ein absolutes Limit. Er wird dann, sobald er die Erfahrung hat, beziehungsweise bestimmte Anzahl und wir happy sind, rutschen wir das Ganze runter auf 500 Fuß und das geht so weiter, bis wir auf 300 Fuß oder 250 Fuß enden. Das ist dann das absolute Limit, was ich jetzt auch fliege als unteres Limit. Und wiederum, man sieht das Display, man denkt sich, wow, aber das sind alles eine Abfolge von Manövern, die ich auf meinen Zettel drauf habe und die auch vorher ich schon hunderte Male geflogen bin.
Ich muss immer an Bobfahrer denken. Ne, wenn ich mir sowas vorstelle, ne, man hat auch diesen Zettel schon oft gesehen, irgendwo, der mal so hängt, du verstehst da was drunter, jemand, der keine Ahnung davon hat, für den sind das böhmische Dörfer. Aber bist du dann auch vorher wie so ein Bobfahrer, dass du dir das alles, dass du die Augen zumachst und das nochmal imaginär durchgehst? Oder ist das dann alles so ein bisschen nach Gefühl und du schießt nur mal rüber, was kommt jetzt?
Ich mache grundsätzlich immer, bevor ich einsteige, Trockenübung. Das heißt, ich stehe meistens hinterm Heli, wo mich keiner sieht, weil es schaut vielleicht ein wenig bescheuert aus, aber ich gehe genauso, wie ich das fliegen würde, meine Manöver ab, weil es sind ja Faktoren wie Wind, Sonnenstand und Positionierung, wo sind die Zuschauer. Das gehe ich so ab, dass ich das visuell in mir habe. Das heißt auch Wind, wenn ihr jetzt da steht, ihr merkt, da kommt ein wenig der Wind auf der Seite. Wenn ich das außerhalb vom Luftfahrzeug trainiere, dann spüre ich den Wind da. Das heißt, mich wird es im Fliegen auch in diese Richtung versetzen. Wenn ich eine Displayline habe und da die Zuschauer sind, gibt es ja bestimmte Abstände, die ich nicht unterschreiten darf. Das heißt, ich muss den Wind korrigieren. Und dementsprechend, wenn ihr am Boden das schon gespürt habt, habe ich danach genau dieselbe Blickrichtung. Ich sehe, wo der Sonnenstand ist, wird mich die Sonne blenden oder nicht. Ich habe alle Faktoren, die mich vielleicht beeinflussen oder negativ beeinflussen könnten, weiß ich davor schon, dass die stattfinden werden. Somit bin ich schon darauf vorbereitet. Also sind halt so Kleinigkeiten und je besser ich mich dann mental vorbereite, desto besser funktioniert das Display auch.
Was Stress in so einen Flow kommen.
Ne? Ja, genau.
Wenn du hinten im Auto sitzt und du liest während der Autofahrt was, wird dir dann schlecht?
Ja, das ist auch, wenn ich Kunstflug fliege und daneben sitze und der neben mir fliegt, dann habe ich nach 20 Minuten genug.
Da wollte ich nämlich drauf hinaus, weil beim Pipeline-Fliegen ist es nämlich so, wir fliegen ja tief und schnell diese Pipeline. Wenn man sie selber fliegt, wird einem nicht schlecht. Aber wenn ich zum Beispiel daneben sitze, weniger halten es nur aus, aber wenn ich daneben sitze, mir wird es so schlecht. Deswegen, okay, ja, ich verstehe.
Das ist genau
also daneben sitzen,
genau das selber,
auf keinen ja, Fall. Trotzdem bewundernswert, Mirko, dass du das auch so aushältst. So.
Ja, es ist wie alles. Und das ist das Schöne vom Hubschrauberfliegen. Es gibt so viele Facetten und es gibt so viele Spezialisten, die auf einem Gebiet spezialisiert sind. Wir haben halt das Glück, dass wir Kunstfluggeräte haben und das machen können. Man lernt nie aus in der Hubschrauberfliegerei. Das ist sehr, sehr speziell, aber es gibt so viele andere Sachen, die ich nicht kann. Und wo andere, die
wie es immer so ist.
Und ja. Das ist das Schöne am Fliegen, man hat nie ausgelernt.
Ja. Und du hast eine tolle Sache, auf die du dich spezialisiert hast, gar keine Frage, da beneiden dich viele drum. Also von daher, man muss auch nicht alles können.
Nein,
muss man nicht.
Genau.
Ich will es auch gar nicht.
Das ist es halt immer, ne? Also das denke ich mir auch immer, wenn ich dann jemanden surfen sehe, dann denke ich, boah, so gut will ich surfen. Dann siehst du irgendjemanden, der besonders gut irgendwas programmieren kann am Computer, das willst du auch können. Du kannst halt nicht alles. Und man sollte sich auf das besinnen, wo man vielleicht ein Talent für hat und wo man halt mit Herzblut dranhängt. Weil das ist meistens noch viel entscheidender. Wenige sind wirklich mit diesem Riesentalent gesegnet, dass sie sich einfach in einen Hubschrauber setzen und von jetzt auf gleich schweben können.
Ja.
Aber die da richtig Herzblut reinhängen, die werden es auch irgendwann können und gut können.
Und das ist, glaube ich, und von nichts kommt nichts. Also man muss einfach ein bisschen dranbleiben und Geduld. Gerade bei der während der Ausbildung in den ersten Jahren, Geduld ist definitiv eine Tugend, die man mit sich bringen soll. Ja.
Das stimmt.
Ach, guck mal.
So, und alle gucken an den Himmel, auch bei Piloten ist es so, zack, kommt ein Hubschrauber vorbeigeflogen.
Immer noch.
Gucken alle immer noch nach oben. Es geht auch nie weg. Ich bin ja mit dem Zug hierher gefahren vorhin und ich war in München und ich steige aus dem Zug aus. Irgendein Rettungshubschrauber über mich drüber geflogen. Der Blick geht immer nach oben, oder? Also es ist bei euch auch, oder?
Der Blick geht immer nach oben.
Ja.
Und heute geht aber unser Blick hinter die Kulissen.
Ja.
Ihr kriegt jetzt noch ein paar schöne Bilder von den Luftfahrzeugen hier. Und in der Zwischenzeit nimmt uns Mirko mal mit dahin, wo wir die Leute treffen, die hier wirklich die Luftfahrzeuge ans Fliegen bekommen.
So machen wir das. Wir sind nur wenige Schritte gelaufen und jetzt sind wir schon hier in der geheimen Werkstatt, würde ich es mal nennen. Mirko, das ist das Tolle dran. Da stehen überall die Luftfahrzeuge. Hier wird an den Luftfahrzeugen richtig gebastelt, aber hier geht es ja richtig tief rein. Ja, drüben haben wir sie noch zusammengebaut gesehen. Hier sehen wir sie jetzt in Einzelteilen. Wo sind wir, Mirko?
Wir sind hier hinter den Kulissen.
Hinter.
da sind wir, wo die Restaurationsobjekte gepackt werden. Wir haben unsere Sattlerei im oberen Stock, wir haben die Metallverarbeitung, wir haben die Lackiererei, wir haben Lager und eben wir haben da hinten eines der spannenden Projekte, die Sikorsky S58. Ist schon eine Weile her, wo wir sie eingeflogen haben und viele fragen sich, was ist damit passiert. Und
sie ist da! Ja, Kraft gehört hier dazu. Wir sind in der Werkstatt, das ist ganz normal.
Ihr hört, hier wird gearbeitet, hier wird wirklich was gemacht. Und du hast gerade gesagt, die S58 wurde eingeflogen. Das heißt also, vor der Restauration jetzt hier, war sie noch flugfähig.
Genau. Ich habe auch noch die letzte Stunde, bin ich da mitten in Glecke geflogen, um einfach mal zu fühlen. Ich hatte noch nie die Chance, so einen Hubschrauber zu fliegen. Und ich freue mich richtig, wenn die fertig ist.
Ja. Ist das ein cooles Gefühl, weil du sitzt ja bei der Kiste unheimlich weit oben, ne?
Du sitzt im ersten Stock.
Ja, genau.
Ja, aber sie war ausgesprochen wendig und spritzig zum Fliegen, muss ich sagen. Ich hätte mal mehr an einen Bus gedacht. Sehr träge, aber dem war nicht so. Also
cooler Heli. Ihr nehmt euch ja richtig Zeit dafür. Das heißt, ihr habt jetzt gerade alles gegeben, dass sie nicht mehr fliegt und jetzt gebt ihr wieder alles, auch wieder, dass sie wieder fliegt. Ja. Was glaubst du denn, oder sagt ihr, in 2 Jahren ist es vielleicht soweit, in 3 Jahren, oder sagt ihr, nee, wir haben keine Ahnung, wir gucken mal, weil ihr nehmt ja wirklich jedes Teil in die Hand und macht's neu, oder?
Genau, und dabei natürlich, wenn man Teile ausbaut und dann sieht, dass sie vielleicht doch einen schlechteren Zustand haben als geplant. Also die Zeitspanne ist ein bisschen variabel, aber wir hoffen, dass wir in, sagen wir mal, 1,5, 2 Jahre
so weit
sind. Es kann natürlich länger dauern, aber ja, hoffen wir mal. Weil man muss auch dazu sagen, wir haben ja kein extra Restaurationsteam, sondern das sind alles Techniker, die normal auf den aktiven Geräten schrauben.
Ja.
Und natürlich haben die Priorität. Das heißt, wenn das dann erledigt ist, gerade jetzt die Winterzeit ist Hochsaison für denen, weil die ganzen Jahresnachprüfungen da sind und wir versuchen im Winter die großen Wartungen zu machen, dass wir dann mit Mai, wo die Saison losgeht, so gut wie alle Geräte flugfähig haben. Das heißt, jetzt dann beginnt wieder die Zeit, wo sie da dran schrauben können und das natürlich verlängert das Ganze auch. Ja.
Das heißt, hier arbeiten alle, denen sonst langweilig wäre.
Ja, oder? Also Langeweile.
Ja, okay, natürlich.
Gibt es in dem Sinn wenig.
Verstehe ich.
Ja, aber um jetzt mal genauer zu gucken, ihr habt ja bestimmt jemanden, und da sehe ich schon jemanden stehen, der sich damit genauer auskennt, der dann den Hut auf hat über diese ganze Freizeit, die er da verbringen darf. Ich glaube, dann gehen wir da mal hin
und
fragen mal nach.
Ja, genau. Der Stefan ist von der technischen Seite der Projektleiter von der RSA.
Ja, dann schauen wir mal bei Stefan vorbei. Stefan, grüß dich.
Hallo.
Servus.
Hallo, grüß dich. So, jetzt haben wir gerade schon gehört, die S58 ist hier das neue große Prestigeobjekt, was ganz, ganz bald präsentiert werden wird.
Hoffentlich.
Oder auch nicht. Und du hast hier den Hut auf bei der Restauration.
Genau. Die Leitung.
Jetzt haben wir gehört, die steht ja schon eine ganze Zeit hier. Um sich mal vorzustellen, was ist das denn für ein Aufwand? Ich meine, jetzt sehen wir hier quasi nur so ein Gestell. Ihr habt das komplett entkernt. Ist das jetzt eine Restauration oder ist das eigentlich ein Neubau?
Aus meiner Sicht ist es eine Restauration, weil der Großteil von der Maschine bleibt eigentlich original. Wir reparieren eigentlich nur die nötigsten, also nicht die nötigsten Sachen, sondern alle Sachen, die oder alle Teile, die Reparatur benötigen. Wir haben die ganze Außenhaut erneuert. Die war zum größten Teil aus Magnesium. Da hat sie sehr viel Korrosion gehabt. Die haben wir gegen Aluminiumteile oder Aluminiumbleche ersetzt.
Genau. Aber das hört sich ja für mich schon so an. Sie war mal aus Magnesium, jetzt ist sie Aluminium. Also ihr optimiert das schon und guckt, dass das Luftfahrzeug, wenn es dann auch irgendwann mal fertig ist, möglichst lange weiterfliegen kann.
Genau, das ist der Plan, das den möglichst guten technischen Standard.
Ja, auch wenn ich das so von zu Hause kenne, ne, wenn man, ich hatte mal einen T3, den ich restaurieren wollte, das war aber ein Millionengrab, über Geld wollen wir jetzt mal hier nicht reden, das ist, glaube ich, noch ein viel größeres Millionengrab, wenn man das so sehen will.
Grab ist keins, aber.
Wenn es irgendwann wieder fliegt, nicht, mein T3 fuhr dann irgendwann nicht mehr, weil ich keine Kohle mehr hatte, um den weiter zu restaurieren. Aber da guckt ihr halt dann schon, dass wenn das fertig ist, dass das halt entsprechend auf einem Stand ist.
Also genau, dass das der Lager Standard so hoch ist, wie es nur irgendwie geht und gleichzeitig aber so original wie möglich ist.
Weißt du, wie alt die Maschine ist? Welches Baujahr?
57.
Das heißt, die war ja schon ein paar Jahre unterwegs. Wie ist das denn? Genau. Braucht man da Nerven und Geduld? Weil ich meine, das ist ja wie ein Geschenk, was du auspackst. Du nimmst ja jedes Teil hier auseinander und denkst ja wahrscheinlich jedes Mal, nicht noch ein kaputtes, nicht noch mehr zu restaurieren? Oder ist es einfach so, wo du sagst, ja cool, guck mal, das macht klar, das machen wir neu? Oder wie ist da dein Gedankengang dabei?
Wir arbeiten natürlich nach den Manuals, also nach den Wartungshandbüchern vom Hersteller, wo ganz klare Vorgaben drinnen sind, welches Teil wie ausschauen darf, wie viel Korrosion, welche Beschädigungen das haben dürfen. Beziehungsweise, wann, nachdem das ja eine große Restauration ist, ob das Teil dann überhaupt neu bestellt wird und neu einig, und wenn wir es neu bekommen oder teilweise nachgebaut wird.
Ja, ihr bestellt ja dafür überall Ersatzteile, vermute ich mal, weil
genau, wo man es halt bekommt.
Jetzt ist ja hier, wo du stehst, normalerweise der Motor drin.
Genau.
Wo ist der denn? Macht ihr das auch selber?
Der
ich sag wird, nicht, ja, das ist wäre ja unglaublich.
Der wird quasi in einem überholten Zustand, haben wir den neu bekommen.
Okay.
Der steht, also der alte steht da hinten, der neue ist eingepackt. Ne?
Ja.
Da haben wir ein eigenes Team, die was die T28 über haben, wo dasselbe Motor mehr oder weniger verbaut ist.
Ach, interessant.
Okay. Also wir arbeiten teamübergreifend.
Ja. Und dann zusammen. Zerlegt ihr das ganze Ding, macht.
Genau, also der Kernmotor bleibt der gleiche und sie bauen den rundum wieder auf und der wird dann wieder da rein. Und
wie schafft man sich das Wissen drauf, was man hier an diesem Hubschrauber wie zu machen hat? Also an jedem Luftfahrzeug, an dem man rumschraubt, braucht man ja irgendwelche Zertifikate, Zertifizierungen. Das ist ja hier nicht so einfach möglich.
Genau, es ist, der Hubschrauber ist noch amerikanisch zugelassen, hat aber nur Typenzertifikat, also ist eigentlich in der Normal Category. quasi gleich zu sehen wie eine moderne Boeing jetzt, wo man theoretisch für jetzt Teil 8130 benötigen würde, außer auf Standardteile, so wie Bolzen, Muttern, Beilagscheiben.
Du musst für unsere Follower kurz erklären, was ist der 8130, das kennt keiner bei denen oder die wenigsten.
Ist ein Zertifikat in der Luftfahrzeugindustrie, wo das bescheinigt, dass dieses Teil in einen Flieger verbaut werden darf.
Okay. Also eine ABE im Prinzip.
Ja, genau. Genau, so ungefähr.
Wenn ihr einen Auspuff kauft, braucht ihr eine ABE, hier braucht man eine 8130 und dann darf man das wieder einbauen.
Genau, und das ist aber eben beim alten Luftfahrzeug wie dem ziemlich schwierig, weil das System hat es damals noch nicht gegeben. Und dann gibt es ein tolles Buch mit den amerikanischen Gesetzen, wo man dann nachlesen kann, dass auf älteren Luftfahrzeugen der Techniker quasi entscheiden darf oder kann, ob dieses Teil der Zeichnung entspricht, dem Standard entspricht. Und das kann man dann.
Und dann kriegt er den Stempel.
Grün schreiben. Also als Techniker kann man das dann grün schreiben und dann selber entscheiden, ob das eingebaut wird.
Das ist eigentlich ein ganz toller Satz. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man den hier in europäischen Gesetzen finden würde. Dass ein Mensch entscheiden darf, ja, ist das noch gut oder nicht?
Gut, ja. Ja.
Wahnsinn. Toll.
Wie lange arbeitest du jetzt hier schon dran? Von Anfang an dabei?
Nein, ich bin jetzt bald 11 Jahre dabei.
Nicht bei den Flying Bulls.
Achso, bei
dem Projekt bist du dann wahrscheinlich, wenn du 11 Jahre
bist. Projektleiter seit gut einem Jahr.
Hast du eine Prognose, wann du fertig sein wirst?
Stundenmäßig habe ich es auf 17.000 Stunden ungefähr ausgerechnet.
17.000 Stunden?
Wahnsinn.
Und das ist halt auch erstmal nur so ein Anhalt, ob das funktioniert.
Das ist ein Anhalt, genau, weil natürlich die Erfahrung fehlt und wie viel Arbeit wirklich dann drinnen steckt. Das kommt Wahnsinn. Von Teil zu Teil
auf. Wenn ich mein Auto zur Inspektion bringe und ich sehe da die Arbeitsstunden und den Preis darunter, will ich nicht wissen, was hier am Ende drunter steht. 17.000 Stunden, das ist aber auch wirklich, da muss man viel Herzblut reinstecken und ja, viel Faszination, dass das am Ende auch wirklich was wird.
Genau, viel Liebe.
Kann man aber eigentlich auch allen nur dankbar sein, die dann an so einem Projekt zur Verfügung stehen und die Mittel dafür zur Verfügung stellen überhaupt, weil ich glaube, das wird die bestrestaurierteste Maschine dieser Art wahrscheinlich, die es weltweit geben wird, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass noch jemand einmal so ein Ding komplett zerlegt und so aufbaut wie ihr, oder?
Es ist auf jeden Fall eine Ehre,
das glaube ich.
So eine Maschine restaurieren zu dürfen und Teil davon zu sein. Und ja, man gehört sicher zu den Letzten auf der Welt,
Ja, und die Arbeit macht. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich ein bisschen jünger als wir beide so. Ich habe das eben mal angeteasert. Es gab mal in den 80er Jahren eine Serie, ein Trio mit vier Fäusten oder Originaltitel Riptide. Da war es die Screaming Mimi.
Genau.
Die war rosa und das erinnert mich unfassbar daran. Und ich freue mich tierisch, wenn die fertig ist und man halt so einen Teil seiner Kindheit wiedersehen kann in echt.
Ja, toller Gedanke. Ja. Super. Stefan.
Dann vielen Dank. Dann wollen wir dich auch nicht weiter aufhalten, dass das hier bald fertig wird. Wir gehen zurück zu Mirko und gucken mal, was wir hier noch so für Gesprächspartner finden. Vielen Dank.
Ich danke dir, gerne. Stefan. Viel Spaß mit den 17.000 Stunden.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Hallo, wir haben Mirko gesucht und Werner gefunden. Werner, grüß dich.
Hi, grüß dich, servus. Willkommen.
Werner, jetzt haben wir schon gehört, du bist Design Organization.
Genau, also
bei Red Bull.
Genau, mein Name ist Werner Horvath und ich mache bei uns die Designorganisation, sprich ich bin verantwortlich für alle historischen Luftfahrzeuge, die wir betreiben, vornehmlich die, die in Österreich registriert sind, als sogenannte Annex 1 Luftfahrzeuge, also das sind die, die nicht unter das EASA-Regulativ fallen. Einfach daher gerührt, dass es die Hersteller, die damals diese Maschinen hergestellt haben, gar nicht mehr gibt, beziehungsweise die nie einen zivilen Hersteller hatten, also ex-militärische Maschinen.
Genau.
Du hast eben schon gesagt, Werder, du hast gestern 7 Anträge gestellt.
Ja.
Besteht daraus dein Job oder was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Ja, also tatsächlich, also wir haben eigentlich 2 Hauptthemen. Das eine ist eben die Neuzulassung von Luftfahrzeugen, die eben bei uns neu eingeflottet werden. Also da ist eben, was hier vor uns steht, ein Tailboom von einem neuen Muster, an dem wir gerade arbeiten. Tatsächlich ist das aber nicht der Alltag, Gott sei Dank. Also da wären wir ein bisschen zu klein dafür. Aber das Hauptgeschäft ist eigentlich, die bestehende Flotte im Betrieb zu halten. Ja? Mhm. Also Änderungen und Modifikationen, aber auch Reparaturen zu entwickeln, also papiertechnisch zu entwickeln, damit die Flugzeuge weiterhin am Luftverkehr teilnehmen dürfen.
Das heißt, eigentlich weißt du vor allen anderen, was hier passiert und bevor es dann rausgeht. Du bist doch einer mit der Ersten, oder?
Ja, jein. Also das ist tatsächlich bei uns so, also eine Designorganisation, das gibt es natürlich auch in der EASA-Welt. Dort ist es aber so, dass natürlich die wollen mit ihren Designs Geld verdienen. Ja, das machen wir nicht, sondern wir arbeiten nur für uns, wir arbeiten nicht für Dritte. Und prinzipiell sind diese Entwicklungen, die wir machen, dadurch getrieben, dass es entweder Anforderungen gibt, an die wir uns auf jeden Fall halten müssen, sei es zum Beispiel Funkgeräte, Transponder, ELT, ja, oder Feuerlöscher, solche Sachen, die wir in die Luftfahrzeuge einbauen müssen, wenn die noch nicht hatten. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Erfahrungen aus dem Flugbetrieb, die über einen Safety Report zum Beispiel reinkommen und die wir dann versuchen zu erarbeiten, was kann man da besser machen, wie kann ich das System sicherer machen. Ja? Man muss ja eben davon ausgehen, viele der Maschinen sind über 80 Jahre alt, sprich von dem ursprünglichen Design, da hat sich natürlich viel verändert in der Zeit. Ja? Und es gibt gewisse Betriebserfahrungen und gewisse Erfahrungen aus der Community, den man einfließen lassen kann, aber vieles lernt man eben auch selbst.
Ja. Toll. Wenn ich mir hier den Fuhrpark, den Luftfahrzeugfuhrpark bei euch angucke, kann ich mir auch vorstellen, viele denken so, naja, ich habe hier eine Flotte mit 3 verschiedenen Mustern und insgesamt sind es 80 Luftfahrzeuge. Bei euch ist ja eher genau andersrum. Ihr habt 80 Luftfahrzeuge und gefühlt nur 100 verschiedene Muster. Also da ist ja nicht, dass du sagen kannst, ach, ich mache mal eben die Schublade auf und das machen wir wie gestern, sondern das Schöne auf der einen Seite ist bestimmt, du kommst jeden Tag zur Arbeit und es passiert irgendwas Neues. Auf der anderen Seite wartet aber auch jeden Tag ein Haufen neuer Abenteuer auf dich, die du bewältigen darfst.
Genau. Also das ist das Spannende. Deswegen mag ich es auch wirklich sehr, die Herausforderungen, wie du sagst, dass man eben nicht so richtig genau weiß, was kommt. 80 Flugzeuge haben wir nicht. Also wir haben über 40 Flugzeuge im Moment. Und tatsächlich von der Anzahl der verschiedenen Typen ist es so, ich sage immer, eine Schmetterlingssammlung. Ja, also es ist eher von jedem einer, als dass man wo eine Flotte hat. Ja. Und genau wie du sagst, es ist natürlich schon so, dass, sage ich mal, vom Baujahr her gibt es relativ viele ähnliche Maschinen, die hier eben aus den 40er Jahren oder 50er Jahren kommen. Und zum anderen gibt es auch, sage ich mal, die Antriebstechnik, zum Beispiel die Sternmotoren, so wie wir es auch hier bei der S58 haben. Hat der Stefan, glaube ich, euch vorher schon erzählt, das ist dasselbe Triebwerk, was wir auch in der T28 haben. Und da gibt es natürlich dann schon gewisse Synergien, ja, wo man dann eben die Erfahrung wieder verwenden kann oder den Vergaser einstellen oder prinzipiell der Aufbau, der Motorüberholer, da kann man sich dann schon ein bisschen helfen. Also es ist jetzt nicht so, dass man wirklich 30 Inseln da hat, die man einzeln bearbeiten muss. Ja.
Also Gott sei Dank habt ihr alles uralte Luftfahrzeuge im Prinzip, die ihr wieder restauriert, die man irgendwo von der ungefähr gleichen Standard der Generation wieder aufbauen kann.
Genau. Wobei natürlich, man muss schon sagen, also wenn du jetzt zum Beispiel die Bell 47 hernimmst, die ist zwar jetzt prinzipiell ein altes Luftfahrzeug, ja, aber die hat jetzt wieder eine Gasturbine. Das ist jetzt auch wieder etwas, wo du sagst, musst du auch wieder gucken. Das ist jetzt dann im Gegensatz zu einem luftgekühlten Sternmotor wieder eine ganz andere Technologie. Ja. Da haben wir jetzt Gott sei Dank jetzt keine Projekte, wo wir da selber Engineering dafür machen müssen, aber man hat oder nimmt als anderes Extrem unsere Sycamore, ja, die hat Holzrotorblätter. Ja. Mhm. Das ist jetzt etwas, wo du sagst, wenn du da ein Problem hast, dann musst du dir auch selber helfen. Niemand hat da mehr große Erfahrungen. Ja. Wir hatten da mal ein Projekt, wo wir da was verbessern wollten, beziehungsweise eine Reparatur machen mussten, und dann hat sich herausgestellt, dass das Sperrholz, das damals da verwendet wurde, dass das gar nicht mehr hergestellt wird in dieser Güte oder in diesem Aufbau. Ja. Das heißt, dann gehst du zu einem Hersteller und fragst den, hey, kann ich bei dir, ich brauche 0,5 Quadratmeter von XY Sperrholz, und dann sagt er, ja, das ist nicht marktüblich, ich kann dir 5 Quadratmeter oder 50 Quadratmeter herstellen zu x-tausend Euro. Ja. Und das sind dann eher so die Themen. Ja. Es lässt sich schon alles lösen, aber man läuft dann oft in Hürden, die man im ersten Blick gar nicht sieht.
Ja, aber genau so ist das. Was haben wir eben gehört? Hier die Außenhaut bei der S58 war mal aus Magnesium, jetzt wurde sie auf Aluminium geändert.
Genau.
Dann sagst du Holzblätter bei der Sycamore, ne? Ja, hört sich toll an, super schwer und ganz speziell, aber heute überhaupt gar nicht mehr so zu bekommen, weil das Holz, was dafür verwendet wurde. Also verrückt, ne?
Was macht Holz?
Ja, aber was macht man denn da? Ja. Holt man 100-Jährigen aus dem Schuppen und fragt den, wie das früher war?
Also, ja. Tatsächlich ganz interessant. Also wo noch sehr viel Holz verwendet wird und wo sehr ähnliche Bautechniken sind, ist tatsächlich im Instrumentenbau. Ja. Mhm. Also das ist auch etwas, wo wir dann über Umwege dann erfahren haben, dass zum Beispiel, wenn ihr euch eine Geige anschaut heutzutage, diese Stradivari-Geigen, sage ich mal, nicht, dass es etwas Bewandtes hat, aber diese Lasten, die du auf einer Geige hast, durch die Saiten, die da gezogen werden, die sind so enorm hoch und trotzdem hat man das vor 500, 600 Jahren schon hinbekommen. Ja. Und tatsächlich haben wir herausgefunden, dass ja viele Leute, die Experten sind im Flugzeugholzbau, die auch irgendwie dann aus dem Instrumentenbau oft kommen. Ja. Das ist eine ganz interessante Sache gewesen. Ja. Aber es gibt natürlich schon noch sehr viele Firmen, die auch Holzflugzeuge bauen und restaurieren.
Ja, aber wie du sagst, halt nach neuesten Standards und eben nicht das, was ihr dann braucht.
Absolut.
Genau. Ich stelle mir das wirklich wie so eine Modellbauwerkstatt hier vor, ne? Wo du sagst, du musst tüfteln, dass du zu deinem Ziel kommst. Du kannst halt niemanden fragen.
Ja,
du musst
ja.
es immer ausprobieren, oder?
Also ich weiß genau, was du meinst. Es ist natürlich dann trotzdem nur, man darf sich immer nicht vergessen, sitzen dann doch Leute drinnen und man hat natürlich einen Anspruch nicht nur an die Sicherheit und an die Reputation, sondern es darf einfach trotzdem auf gar keinen Fall etwas passieren und es muss halt mehr safe sein als ein Modellflugzeug.
Ja. Genau, wir haben ja hinten dran nämlich auch noch die rechtliche Seite, die ihr gerne beachten müsst. Und genau. Da habe ich eine Frage zu, und zwar, es gibt ja den Bereich EASA, also praktisch alles, was so in Europa sich bewegt, so ungefähr, und dann FAA, das ist alles, was in Amerika unterwegs ist, und ihr mischt es ja irgendwie. Warum sagt ihr nicht, nee, wenn man alles Österreich oder alles Amerika, oder warum?
Tatsächlich ist es so, dass es, also natürlich sehr oft ergibt sich daraus, wenn wir das Luftfahrzeug ankaufen, egal woher es jetzt kommt, hat es schon vielleicht eine Zulassung. Ja? Ja. Oder es hat, wie hier, keine zivile Zulassung. Ja? Und dann gibt es verschiedene Wege, die man halt gehen kann. Bei der S58 zum Beispiel haben wir eben nicht die Wahl, dass wir uns frei entfalten und mit dem jetzt irgendwie in Österreich eine nationale Zulassung machen. Hier gibt es eben noch einen aktiven Musterbetreuer, ein Type Certificate, das heißt, da muss ich da hingehen. Das heißt also, oder auch die Bo-105 zum Beispiel. Die Bo-105 ist noch von Airbus Helikopter betreut das Muster. Das heißt, da kann ich jetzt nicht sagen, das nehme ich in meine zivile, nationale Designorganisation auf. Das heißt, wenn ich dort was machen möchte, muss ich zu einem EASA-Betrieb entsprechend gehen. Ja? Oder ich muss eine Zulassung von einem Minor Change direkt mit der EASA machen, was wir durchaus auch ab und zu mal machen. Ja? Also das heißt, es ist immer eigentlich zu evaluieren, was ist der beste Weg, der gangbarste Weg, um das Ding auch wieder in die Luft zu bringen und auch über unseren absehbaren Horizont, in dem wir es betreiben wollen, betreiben können. Ja? Deswegen ist es gar nicht so, dass wir das wählen, sondern meistens ergibt es sich. Ja.
Und du musst dich an beiden Bereichen richtig gut auskennen dafür.
Ja, also Hut ab. Dankeschön, es sind an und für sich drei Bereiche. Oder das ist eben der EASA-Bereich, dann hast du den FAA-Bereich und dann haben wir den sogenannten Annex 1-Bereich, der uns eben in Österreich betrifft, also die österreichischen nationalen Zulassungen.
Ja.
Das sind die drei Bereiche, in denen wir uns bewegen. Und um die Sache nochmal zu verkomplizieren, gibt es im FAA-Bereich, wie der Stefan erzählt hat, hier diesen Standard-Type-Certificate-Bereich und gleichzeitig gibt es diesen sogenannten FAA-Experiment Exhibition-Bereich. Das heißt, das ist wie die Cobra zum Beispiel bei uns zugelassen ist. Das heißt, das läuft eigentlich auch in dem schon im FAA-System, aber außerhalb dem regulären FAA-System über einen Musterbetreuer. Eben, das wird dann alles über den Techniker gemacht bei uns.
Ja. Und jetzt verstehen wir, warum Werner gestern 7 Anträge gestellt hat. So.
ich muss auch sagen, ne, als ich so gehört habe, was dein Job hier so ist auf dem Papier, habe ich gedacht, boah, das muss ja unfassbar langweilig sein. Sich immer mit den Behörden rumzuschlagen. Aber wenn du das jetzt hier beschreibst, dann hört sich das nach einem total kreativen, spannenden Job an, wo man selber halt die Lösung finden muss und der Behörde das alles schmackhaft machen muss, dass die Lösung, die man hat, auch gut ist.
Ja, also wie gesagt, ich sehe es definitiv nicht als langweilig. Also bei mir ist es, ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Der Antragsbereich ist tatsächlich ein bisschen der, den ich dann auch nicht so mag. Aber man hat ja natürlich eine gewisse Phase, bis man die Anträge stellt. Also man stellt jetzt nicht einfach ins Blaue herein. Es gibt Vorgespräche und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu allen Behörden, mit denen wir arbeiten. Also natürlich die Auszugkontrolle als unsere Direktaufsichtsbehörde haben wir sehr, sehr gutes Verhältnis. Das heißt, wir können da auch vorab mal anrufen und sagen, hey, wir haben dieses Projekt in der Pipeline, wäre das für euch vorstellbar, können wir uns mal vorab treffen. Ja? Weil wie gesagt, bis zu diesem Thema von gestern, dass diese 7 Anträge gestellt wurden, sind natürlich schon mal ein Jahr vergangen, wo wir schon alles abgestimmt haben. Es soll ja dann am Ende keine großen Überraschungen mehr geben. Ja? Die kommen dann aus dem Tagesgeschäft heraus.
Absolut. Und wenn ich jetzt überlege, bindet ihr auch Bist du eigentlich selber Pilot?
Ja, ich bin selbst auch Pilot, aber Fläche.
Vielleicht ist ja nicht schlimm.
Ja, nee, ich hab, kann ja mal passieren. Genau, für den Hubschrauber-Podcast muss ich mich da fast entschuldigen.
Nein, um Gottes Willen. Aber wenn ihr dann hier so ein Projekt habt und du dann da entwickelst, wie kriegen wir das wieder zugelassen, holt ihr euch dann halt in dem Fall auch Hubschrauberpiloten ran und fragt, was eure Ideen so, ob die umsetzbar sind, auch für das Fliegerische später?
Absolut, also natürlich, also wir haben sowas wie, sage ich mal, einen gewissen Flottenstandard, ja, also wenn zum Beispiel jetzt Mirko, so wie wir das neue Muster, das wir jetzt bekommen, wenn wir das angehen, dann sprechen wir uns natürlich mit Mirko ab, als Chef von der, als Chef für den Hubschrauber und fragen ihn, hey, was ist der Plan damit? Wollt ihr das nur VFA-D oder VFA-Night dazu haben? Gibt die Maschine vielleicht noch mehr her? Was brauchen wir für Funkgeräte? Was brauchen wir für GPS? Natürlich wollen wir immer gucken, dass das historisch möglichst authentisch bleibt, dass wir da jetzt nicht vier Glaspanels irgendwo reinknallen, ja, wenn es da keine Notwendigkeit dafür gibt. Das heißt also, wir versuchen dann schon über die Flotte einen gewissen Standard zu haben. Das heißt, vom Flight Ops kommt dann schon eine gewisse Forderung. Was eine Besonderheit, die wir im österreichischen System auch haben, ist, dass es eine Forderung in Österreich gibt, dass wir auch eigene Flughandbücher schreiben. Ja. Das heißt also, wir nehmen dann, wenn das jetzt ein ehemaliges militärisches Luftfahrzeug ist, halt die Betriebsdokumentation von dem Militär her, bringen die auf einen zivilen Standard, sodass ein ziviler Pilot auch weiß, sich in diesem Buch zu orientieren, ja, also was einfach die normale Vorgabe ist, dass er weiß, dass seine Emergency Procedures in Chapter 3 sind. Das ist oft beim militärischen Handbuch gar nicht so, das sind oft ganz anders aufgebaut. Ja. Und dann erarbeiten wir das. Und da haben wir aber natürlich auch die, sage ich mal, die Herrschaft über dieses Buch. Das heißt, wir können dann auch viele Verbesserungen einarbeiten, ja, und das wirklich auf unseren Betrieb zuschneidern. Ja. Das heißt, wir müssen dann auch nicht, wie es jetzt bei einer E-235 ist, wo es tausende Stück gibt, wo es jetzt dann ein Handbuch für verschiedene Modstarten gar nicht gibt. Ja. Wir haben ein Buch, das gilt für eine Seriennummer und für ein Muster und das entspricht dann genau dem, was wir haben.
Wahnsinn.
Du hast vorhin von einer, was war das, Designakademie gesprochen?
Designorganisation
gesprochen. Ja. Vielleicht kannst du für uns nochmal erklären, was ist das eigentlich?
Genau, also wir haben eben diese nationale Designorganisation, gibt eben auch in der EASA-Welt eine Designorganisation, dort nennt sich das nach Part 21, das ist eben Design und Herstellung, das ist also ein EASA-Gesetzespaket sozusagen, wo diese Sachen, Initial Airworthiness nennt sich das, also die Geburt sozusagen des Luftfahrzeuges und auch die Herstellung abgedeckt sind. Und wir haben eben diesen Sonderfall, dass wir eine nationale über Austro-Control zugelassen eine Designorganisation haben. Das heißt, wir haben in unserem Scope unsere Luftfahrzeuge, die in Österreich zugelassen sind und dürfen für die eben gewisse Änderungen, also wir dürfen prinzipiell alle Änderungen selbst entwickeln und da gibt es eine Unterscheidung zwischen kleiner und großer Änderung. Minor Major Change ist vielleicht ein Begriff und diese Minor Changes, die dürfen wir bei uns selbst entwickeln und selbst erarbeiten. Die Major Changes, die laufen dann auch immer über die Behörde. Also das ist sehr, sehr ähnlich, wie es bei der EASA läuft, ja? Nur eben, dass die Luftfahrzeuge eben sogenannte Annex 1, die ich vorher erwähnt habe, außerhalb dieses EASA-Regulativs betrieben werden und somit die EASA nicht zuständig ist. Ja.
Genau. Toll. Und wenn du dir jetzt nach diesem Projekt das nächste aussuchen dürftest, welches Luftfahrzeug, wenn du die freie Auswahl hättest, würdest du gerne noch restaurieren in der Flotte haben?
Kein Hubschrauber wahrscheinlich.
Nee, ich glaube auch nicht. Ja, nee, also das tatsächlich, also es ist ja bei uns, wir sind ja hier am Flughafen Salzburg und man sieht da immer wieder Luftfahrzeuge eben einschweben und eben auch aus Deutschland. Und tatsächlich, also das sage ich jetzt nicht nur, weil ihr ein Hubschrauber-Podcast seid, also so eine CH-53, das wäre natürlich schon was Tolles.
Ja? Ich glaube, da werden bei der deutschen Bundeswehr auch ein paar Freien. Mal gucken.
Vielleicht hat er gesagt, ihr wollt ja neu bauen, dann wäre ja Platz dafür. Genau. Ja?
Nee, also ich meine, wie gesagt, das ist einfach, wenn ich Hubschrauber hätte gesagt, das ist ein Ding, was mich irrsinnig fasziniert, aber ist natürlich auch von der Größe und von der Komplexität nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ich bin da wirklich, auch meine ich ehrlich, also ich bin da ganz, ich nehme das, was kommt und es sind immer wieder ganz, ganz tolle Sachen gekommen und ich gehe davon aus, dass das zukünftig so bleibt. Ja.
Toll. Werner, vielen Dank für den Einblick in dieses jetzt nicht mehr trockene Thema, sondern in so kreative Thema. War echt spannend. Fand ich super.
Ja, danke dir. Danke für deine Zeit. Und ich bin gespannt, wenn ihr das auflöst, was das hier ist. Wozu du das gehört?
Ja, ich werde dich hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten offiziell
zeigen. Gucken wir mal.
Ja. Hey, super. Ja. Danke dir.
Sonst auch bei uns.
Ja, genau. Und wir suchen jetzt einfach mal wieder Mirko.
Ja, mal gucken, wo
das der ist. Ich helfe euch suchen.
Super. Der spielt wieder irgendwo. Ja.
Denkt sich die nächsten Projekte.
Ja, genau. So, Tim, jetzt müssen wir irgendwo den Mirko natürlich nochmal finden.
Ja, ich glaube hier rechts hoch, hier Pilot Crossing, das sieht schon mal gut aus.
Ja, dann
lass uns mal gucken. Hoch. Vielleicht ist er hier oben irgendwo.
Die haben aber auch viele Bürotüren, da ist es echt schwierig.
Das ist aber wieder so eine Treppe, die auch wieder aussieht, als wäre es aus Luftfahrzeugteilen gebaut. Verrückt.
Als wenn es Absicht ist. Guck mal, war das hier?
Hier ist auf jeden Fall Pilot's Room. Das sieht gut aus. Komm, wir gehen
mal. Den nehmen wir mal. Pilotenraum. Hallo.
Hallo. Hi.
Grüß dich, wir suchen den Mirko.
Der Mirko ist leider nicht hier.
Super, aber wer bist du?
Bernhard.
Bernhard, grüß dich, Andreas.
Hallo Andreas.
Hi, servus. Grüß dich, Tim.
Servus. Ich bin daher der Safety Manager.
Der Safety Manager.
Perfekt.
Das ist doch für dein Thema.
Ja,
genau richtig.
Ja, dann. Ja. Bernhard, hast du ein paar Minuten Zeit? Dann werden wir kurz mit
sehr
dir
quatschen. Sehr gerne.
Bernhard, danke für deine Zeit. Du sehr bist gerne. Safety Manager bei Red Bull.
Genau.
Das heißt, Safety kümmert sich ja um das Risiko im Unternehmen. Und jeder, der euch zuguckt, denkt immer, ach, Gottes Willen, noch ein Looping und noch eine Schraube und so weiter. Und du darfst das Ganze beurteilen. Erklär genau. mal, wie ist das für dich?
Viel Arbeit, viel Vorbereitung. Ich glaube, die Wahrnehmung von außen widerspiegelt nicht immer die tatsächlichen Gegebenheiten bei uns, weil all die Projekte, die wir machen, egal ob es Airshows sind oder ähnliche Sachen, erfordern wahnsinnig viel Vorbereitung. Wir nehmen uns viel Zeit für die Projektplanung und auch die damit einhergehenden Risk Assessments, die wir durchführen. Es geht nicht immer nur darum, wie du weißt, Safety ist nicht nur geht es oder geht es nicht, ist es durchführbar oder eben nicht, sondern es geht um das Abwägen der Risiken und welche Maßnahmen man zusätzlich treffen kann, um einen sicheren Flugbetrieb darstellen zu können. Natürlich, Hubschrauber-Kunstflug ist, wie wir alle wissen, was ganz Spezielles. Und nichtsdestotrotz, wir haben unsere eigenen Regeln und Auflagen, die großteils aus dem militärischen Bereich kommen, wo wir quasi unsere Puffer einbauen, um auch jeweils immer einen Plan B parat zu haben, sollte unerwarteterweise doch irgendwas schief gehen. Hm.
Bei mir war das bei der Heliflight so, als ich mich beworben hatte, ich wollte dort eigentlich fliegen und dann haben sie mich aber eingestellt als Compliance und Safety, erstmal nichts mit Fliegen. Mhm. Bist du zu diesem Job auch so gekommen und gesagt haben, nee, wir haben nur eine Stelle als Safety und Compliance frei, oder hast du gesagt, nee, das interessiert mich, das ist genau das, was ich machen möchte?
Ja, ich habe vor knapp über 20 Jahren in der Luftfahrt angefangen, war jetzt gut 20 Jahre bevor ich zu den Flying Bulls gekommen bin in der Business Aviation, habe damals den Pilotenschein auf der Fläche gemacht und bin dann zu den Flying Bulls gekommen, anfänglich als Safety und Compliance Auditor, habe den damaligen Safety und Compliance Manager unterstützt und vor ziemlich genau einem Jahr dann die Rolle vom Safety und Compliance Manager im Flugbetrieb übernommen. Das heißt, ich habe einen Kollegen, der den gleichen Job auf der technischen Seite macht und ich kümmere mich um einen Flugbetrieb, sprich unsere Business Jet Operation, Hubschrauber, auch die Warbirds und was die wenigsten wissen, wir haben auch eine interne Flugschule, ganz normale ATO, die wir aber ausschließlich zum Eigenzweck nutzen, aufgrund dessen, dass wir halt viele historische Luftfahrzeuge haben, wo man Ausbildung auf der Type, egal ob Class oder Type Rating, man jetzt tatsächlich benötigt, wir quasi nur in-house schulen können. Und was vielleicht speziell ist, aufgrund der historischen Flotte, gewisse Type Ratings gibt es nicht mehr in der EASA-Welt. Das heißt, das ist bei uns über nationale Lizenzen dann wieder gelöst mit der österreichischen Behörde.
Das ist also auch ziemlich international unterwegs, so wie ich es jetzt anhört. So wie deine Kollegen, mit denen wir vorhin schon gesprochen haben.
Ja, natürlich. Und wir haben ja auch amerikanisch registriert, also November registrierte Flugzeuge bei uns. Das heißt, es kommt da das Lizenzthema von der FAA mit dazu ins Spiel. Die Vorgaben von der EASA mit der FCL plus noch nationale Vorgaben, die speziell für die historischen Luftfahrzeuge inklusive der Hubschrauber zu tragen kommen.
Das ist gerade jetzt, wo du auch die historischen Luftfahrzeuge ansprichst, es ist ja Risk Assessment zum Beispiel für so Kunstflug, kann sich jeder vorstellen, ist eine große Herausforderung. Natürlich unterliegt es trotzdem gewissen Regularien. Wie ist das mit historischen Luftfahrzeugen? Fließt da vielleicht auch ein, dass die entsprechend alt sind und es da nur noch wenige von gibt, dass Wissen immer weniger wird? Lässt man sowas auch in Safety Compliance einfließen?
Ja, natürlich. Ich meine, jeder, der in der Luftfahrt ist, kennt die normalen Vorgaben von, so wie in Europa, von der EASA. Du wirst unterstützt bei, speziell bei vielen technischen Angelegenheiten, also operationellen von den Herstellern, die normalerweise vorgehen, was sind die Unterschiede von den Typenvarianten beziehungsweise von der Zulassung. Wir sind sehr, sehr stark abhängig von der Community in dem Sinn, weil das Wissen, du kannst nicht mehr zurückgreifen auf Hersteller, die es einfach nicht mehr gibt. Ich sage jetzt als Beispiel, wenn wir jetzt hernehmen, unsere B51 Mustang ist zwar jetzt eine Flächenmaschine, aber da gibt's, hat es nie ein ziviles Type Certificate gegeben. Das heißt, den Hersteller gibt es nicht. Du kriegst keine Unterlagen von den Herstellern für Umbauten und Ähnliches. Das Gleiche ist mit Lizenzierungsvorgaben. So absurd das Ganze klingt, lizenztechnisch wäre so eine Maschine ein Single-Engine-Pisten-Luftfahrzeug, was jeder mit einem BPL fliegen könnte oder dürfte, müsste man eher sagen können, wahrscheinlich eher nicht. Und ähnlich ist es auch mit anderen Typen, so wie unsere Sycamore. Es gibt keine Piloten mehr, die ein Type Rating haben. Das heißt, dass ein Pilot eine Ausbildung auf der Maschine hat, dass wir sowas auf die, wieder in die Luft bekommen, erfordert viel, viel Arbeit, in unserem Fall speziell mit der österreichischen Behörde Autocontrol, um da Lösungen gemeinsam zu finden. Und wie soll ich sagen, es ist eine Kooperation, ein Miteinander, weil andernfalls findest du für solche Sachen keine Lösung.
Das ist ja normalerweise, wenn man jetzt so ein Flight Risk Assessment Tool macht, da kreuze ich so ein paar Sachen an und habe danach irgendwo einen grünen, gelben oder einen roten Bereich, weiß ich, darf fliegen oder nicht fliegen. Ist das bei euch auch so oder ist es mehr so, wie du gerade sagst, dass man sich zusammensetzt, was entwickelt und meint, so sollte es ganz okay sein, in diesem Rahmen können wir das betreiben und beleuchtet ihr das dann immer wieder neu oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich sage jetzt einmal, für einen Tagesbetrieb haben wir quasi generische Risk Assessments, mit denen wir arbeiten, mit einer ähnlichen Analogie. Wir betreiben die Hubschrauber alle nach den Vorgaben, wie es im Gesetz heißt, nach Commercial SPO, also Specialized Operation, auch wenn das nicht die tatsächliche Aktivität ist von uns. Das war quasi unser Weg, wie wir die Umsetzung machen. Das heißt, wir arbeiten restriktiver, als es der Gesetzgeber von uns erfordern würde. Und für all diese Sachen machen wir Risk Assessments für einzelne Aktivitäten. Also für alle Events, die wir im Jahr durchführen, machen wir Risk Assessments für jedes einzelne Projekt. Und die fließen dann natürlich schlussendlich wieder ins Briefing ein und das Briefing ist dann meistens vor Ort, weil man jedes Projekt unterschiedlich ist. Meistens ist es bei uns in Kombination mit Luftfahrtveranstaltungen, die behördlich zu genehmigen sind. Da gibt es auch dann Pflichtenheft und einzelne Vorgaben. Zusätzlich haben wir da eine Standardmaske, wo wir uns immer anschauen, was ist die Komplexität einmal von der Aktivität. Es ist ein Unterschied, ob man ein Display oder einen Filmfotoflug im Gebirge macht, wo man weniger Leistungsreserven hat, als wenn man irgendwo in Küstennähe betreibt, wo man quasi die volle Leistungsfähigkeit von der Maschine verfügbar hat. Man schaut sich an, ist im Zuge der Aktivität, werden da mit Drohnen Filmaufnahmen parallel gemacht. Während unsere Luftfahrzeuge in der Luft sind, sind andere Flugzeuge, speziell bei Airshows, in der Luft. Das heißt, das Briefing, das resultiert aus dem Risk Assessment, wird dann vor Ort gemacht mit allen, wie man halt so schön sagt, Stakeholdern, die da dann mitspielen.
Wenn man jetzt eine Flugshow sieht, dann könnte man sich ja immer denken, ach, der Mirko, der hat gerade Zeit gehabt, der ist jetzt mal das Wochenende runtergekommen und fliegt da ein paar Loopings oder Kreise oder was auch immer. Oder es gibt tolle Aufnahmen, da fliegt hier der Hubschrauber, da fliegt die Fläche da so drumherum oder eben umgekehrt. Das ist ja nicht so, dass da einer sagt, komm spontan am Samstagabend, wir gehen jetzt nochmal eine Runde fliegen und machen ein bisschen Kunstflug. Wie viel Vorlaufzeit braucht sowas? Weil du ja eben schon gesagt hast, du musst es ja sicherheitstechnisch auch bewerten.
Das variiert natürlich. Ich sage einmal, grob steht unser Eventplan schon mit Ende des Vorjahres. Man muss dazu sagen, es werden bei Gott nicht alle Events durchgeführt, für die wir Anfragen haben, weil uns einfach die Kapazitäten dazu fehlen und natürlich unsere Flotte immer gern gesehener Gast ist. Und das heißt, wir wissen oft schon lange im Voraus, welche Airshows wir fliegen. Und dementsprechend haben wir ausreichend Planungssicherheit für diese Sachen. Da ist ein großer administrativer Prozess, der vorab passiert. Ich sage immer so, man muss ja immer bedenken, oft sind die Überstellungsflüge, so wie wir waren kürzlich in Frankreich, da ist der Überstellungsflug wahnsinnig lang im Vergleich dazu, dass dann ein 7- bis 10-minütiges Display geflogen wird. Also der Aufwand ist für all diese Airshows immer immens, organisatorisch, wie auch halt für mich und speziell für Mirko im Flugbetrieb und auch all diese Risk Assessments. Das ist nicht, dass ich alleine dann im stillen Kämmerlein sitze und dann ein Risk Assessment am Papier zusammenschreibe. Wir haben immer die Vorgabe intern Vier-Augen-Prinzip. Im Normalfall machen das primär Mirko und ich gemeinsam. Oft holen wir auch unsere Kollegen dazu, die die Eventplanung machen, weil wenn wir Anfragen haben, ist vielleicht der Lokalaugenschein für uns notwendig, wenn die örtlichen Gegebenheiten für uns nicht hundertprozentig sicher sind, geht es um eventuelle Hindernisse. Wir fliegen ja auch Displays teilweise im Zuge als Side-Act auf Festivals, die aber in der Nähe dann natürlich vom Festivalgelände sind, wo Zelte sind, wo man dann natürlich einen Schwebeflug in geringer Höhe eher vermeiden möchte. Da sind vielleicht Antennen, da sind dann vielleicht Drohnen, da sind dann ein Haufen Zuschauer. Da gibt es dann oft von uns halt Vorgaben, dass wir sagen dem Event-Organizer, wir können das Display fliegen unter diesen und jenen Bedingungen, dass Straßen gesperrt werden, dass Fußgänger oder Radwege gesperrt werden, um einfach die Sicherheit zu gewährleisten, Emergency Landing Site verfügbar immer haben muss in unmittelbarer Nähe und lauter solcher Gegebenheiten. Also ich sehe es nicht als meine Rolle als Safety Manager, Daumen hoch, Daumen runter, zu sagen, machen wir nicht, sondern eben immer versuchen, Wege zu finden, wie man Projekte umsetzen kann und welche Maßnahmen wir als Organisation treffen müssen, damit es sicher durchführbar ist.
Spannend. Das ist genau das, was ich eigentlich fragen wollte, wie sich immer hier so, egal wen wir treffen, wie es sich anhört, dass hier nie jemand so seine Schiene fährt und wie du sagst, Daumen hoch, Daumen runter, das gibt's hier so nicht, das ist irgendwie immer eine Gemeinschaftsentscheidung, scheint es hier so zu sein, weil mich würde noch das Thema Just Culture bei euch interessieren, aber anscheinend dadurch, dass es sowieso so gelebt wird, glaube ich, spricht man automatisch über Dinge, die einem aufgefallen sind, oder?
Ja, ich glaube, das ist schon ein Vorteil bei uns, Punkt 1, dass alle da hier in Salzburg im Hangar 18, das heißt, die Kommunikationswege sind sehr kurz. Wir sind doch eine kleine, eingeschworene Truppe. Die Kommunikation ist sehr einfach. Wir halten uns gegenseitig am Laufen, welche Projekte stehen am Plan, was könnte was werden, wird eventuell eher nichts. Das heißt, wir wissen alle immer in etwa, wohin wir gehen. Wir haben interne Kommunikationssysteme, wo wir immer sehen, was sagt der aktuelle Eventplan, welche Projekte stehen an. Meistens ist es ja in Zusammenarbeit dann mit den Behörden vor Ort, geht es um Unterschreitung von Mindestflughöhen. Ein Luftraum ist zu definieren, wo ein TAA kreiert wird über ein Notam. Das heißt, es sind ja alles Prozesse, die Wochen im Voraus passieren und dementsprechend haben wir doch relativ viel Planungssicherheit in dem Sinn, dass wir keine kurzfristigen Hochruck-Aktionen machen, die, wie soll ich sagen, einmal jetzt safety-seitig grenzwertig wären.
Perfekt. Spannend, Bernhard. Cool.
Immer was zu tun.
Ja, aber hallo, so hört sich's an, oder? Vom Plan, der jetzt dann wahrscheinlich schon langsam fürs nächste Jahr. Danke dir für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Ja,
vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Wir werden mal Mirko weitersuchen, ob wir den jetzt mal finden.
Und dann lassen wir dich wieder arbeiten.
Super. Sind wir gespannt.
Vielen Dank.
Gutes Gelingen.
Dann mach's gut.
Danke dir.
Ciao, mach's gut. Ne?
Danke.
Tschüss. So, wo ist Mirko?
Ja, Mirko haben wir schon wieder nicht gefunden, aber wir haben Simon gefunden. Und Simon ist super spannend, beziehungsweise sein Job ist super spannend, denn er ist dafür verantwortlich, wie diese Airshows laufen, von denen wir die ganze Zeit sprechen. Simon, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich bin der Simon und bin hier zusammen mit der Kollegin dafür zuständig, dass wir die ganzen Shows organisieren. Das heißt eigentlich im Endeffekt, bei uns landen die ganzen Anfragen von überall her, gefühlt wirklich. Und wir versuchen das Ganze dann so ein bisschen zu bündeln, in eine Form zu bringen und dann sprechen wir uns dann mit dem Flugbetrieb ab und bauen so eine Art, nennen wir es mal Vorkalender, der dann immer wieder intensiviert wird, detaillierter wird, bis dann schlussendlich der Saisonskalender oder der Showkalender so ein bisschen steht.
Und ich nehme an, wenn du das schon erwähnst, das sind jetzt nicht gerade ein Dutzend Anfragen, da können wir wahrscheinlich schon mal eine Null locker hinterhängen.
Das ist eigentlich, trifft das ziemlich genau auf den Punkt. Ich glaube, dieses Jahr waren es so 125, 145, sowas um den Dreh an Anfragen, genau. Und gut 50% davon setzen wir um.
Das ist aber eine ganze Menge.
Das ist wirklich eine ganze Menge.
50% ist ja eine ganze Menge.
Also wir haben ja genau ungefähr 75 Shows sind es jetzt.
Wahnsinn.
Die gehen dann von Januar bis ungefähr Oktober, Mitte, Ende Oktober, dann hört es auf. Es ist im Januar so ein kleiner Ick immer drin, Skirennen, Stichwort. Danach flacht das Ganze ja voll ab, weil das sind ja alles Outdoor-Events, eh klar. Richtig losgehen tut es im Endeffekt. Wir haben meistens Anfang April unser jährliches Trainingscamp, das heißt, da bereiten wir uns auf die Saison vor, wenn man so will. Und danach startet das Ganze so relativ steil durch. Richtiger Peak, wo es dann massiv losgeht, ist, sage ich mal, das war jetzt mit dem zweiten Maiwochenende und jetzt geht es eigentlich durch bis Ende September. Und das ist relativ schnell ausgerechnet, das heißt, wir haben mindestens zwei Shows pro Wochenende, meistens sind es drei.
Boah, Wahnsinn.
Jetzt in Folge.
Was ist da deine größte Herausforderung? Ist es das Wetter? Sind es die Luftfahrzeuge? Hast du zu wenig Piloten? Zu viele? Was ist für dich?
Du hast alles das, was
alles, alles schwierig.
Das Wetter, das ist ja das einzig Gute, sage ich immer, oder sagen wir immer, das Wetter kannst du nicht beeinflussen. Ja. Das heißt, das ist immer die Komponente, die uns manchmal einen Strich durch die Rechnung macht, aber das alles andere können wir beeinflussen, müssen wir beeinflussen, das genau sind unsere Challenges. Das ist, im Endeffekt geht es darum, wir versuchen auch immer eine schöne Ausgewogenheit an Veranstaltungen reinzubringen, das heißt, nicht nur super große Shows, auch mittelgroße, auch sehr kleine Shows. Das ist immer sehr wichtig, dass hier nicht der Eindruck entsteht, die Flying Bulls sind so abnosed, unter Anführungsstrichen. Wenn da nicht mindestens 20.000 Leute bei einer Show sind, da tanzen wir gar nicht an, sondern ganz im Gegenteil, da sind ganz viele Tag der offenen Tür, Flugplatzfeste, Fly-Ins dabei, von 500 Leuten aufwärts eigentlich alles. Und da versuchen wir immer so ein bisschen die Balance zu halten. Und bei diesen ganzen Events sind die natürlich auch mit einkalkuliert. Das heißt, es geht auch von einem Luftfahrzeug hier am Nachbarflugplatz bis zu einer Flugshow in England mit 100.000 Zuschauern, wo 6 Luftfahrzeuge aus der Flotte dabei sind, ist alles dabei. Und die Challenges sind eigentlich immer die gleichen. Da ist die Größe nur zweitrangig relevant. Die Verfügbarkeit von Piloten, vielleicht fällt mal jemand aus, wird mal jemand krank. Luftfahrzeuge, die immer mal wieder was haben, nicht rechtzeitig ready sind. Das ist in dieser Branche leider gang und gäbe. Das Gute ist, jeder weiß das auch diejenigen, die das veranstalten. Und das heißt, die Akzeptanz, wenn man auch dann mal last minute was ändert oder absagt, die ist relativ hoch, weil die natürlich alle verstehen, um was es geht schlussendlich.
Ja, das ist total interessant, weil ich hätte nämlich genau das jetzt gedacht, wenn ihr so da 120, 150 Anfragen bekommt, dass ihr dann auch so rankt, so das Segelflugplatzfest, da gehen wir mal nicht hin, sondern da gehen wir lieber zu der Großveranstaltung. Aber ihr scheint da ja eine ausgewogene Mischung zu verfolgen.
Ja, ganz bewusste Entscheidung, die irgendwann mal in diesem Kontext getroffen wurde. Es ist schon so, es spielen ein paar Faktoren mit. Es ist zum einen, ich weiß auch nicht, inwiefern davor, mit denen ihr schon gequatscht habt, was für Informationen ihr euch schon zugetragen worden sind. Der Ansatz ist natürlich, im Endeffekt sind wir eine Subfirma von Red Bull in irgendeiner Form ein Marketing-Tool. Das heißt, wir müssen auch dahingehend priorisieren, welche Anfragen kommen aus Ländern, wo wir der Marke helfen wollen, helfen müssen. Mhm. Es kommen zum Teil Anfragen direkt schon aus den Märkten. Das heißt, manche Veranstalter, die reden nicht mit uns, sondern die reden zum Beispiel mit den Kollegen von Red Bull Polen. Red Bull Polen meldet sich bei uns. Mhm. So funktioniert der Ablauf auch schon. Diese Sachen kriegen natürlich eine bestimmte Prio. Aber das sind auch die Veranstaltungen, die schlussendlich wissen, wie bei uns der Hase läuft. Das heißt, die Anfragen kommen so früh rein, dass man die fast immer bedienen kann, auch weil wir bis zu einem gewissen Grad so ein First-Come-First-Serve-Prinzip auch noch mit einfließen lassen. Das ist also ziemlich komplex.
Das hört sich komplex an, das stimmt. Aber ich meine, du sitzt ja direkt an der Quelle, du bist ja der Veranstalter dann hier sozusagen oder der es organisiert, richtig?
Genau, Veranstalter sind wir ja in den wenigsten Fällen, ja. Weil wir ja ein Teilnehmer an Veranstaltungen sind.
Genau. Von eurer Geschichte dachte ich jetzt.
Ah ja, absolut. Ja, ja.
So, das heißt, wenn du eine Gartenparty hast und sagst, ich brauche mal einen Hubschrauber, dann liegt es eigentlich nahe, dass du dir das selbst hin organisierst. Machst du das?
Würde sehr nahelegen.
Mirko, komm doch mal vorbei, mach mal eine Runde und...
Machen wir nicht. Weil dann, glaube ich, wird es extrem ausarten. Wenn ich mir vorstelle, wir haben hier 80 Kolleginnen und Kollegen, jeder hat Geburtstag einmal im Jahr, wenn wir bei jedem Geburtstag da, dann hätten wir da schon 80 Events. Nein, das machen wir nicht. Also, oder versuchen wir schon zu vermeiden, sagen wir mal so.
Aber du hast eben was Schönes gesagt und das merkt man hier auch immer wieder. Eure Kühlschränke sind logischerweise voll Red Bull. Das ist eine Lifestyle-Marke. Auch die Flying Bulls sind Teil einer Lifestyle-Marke. Aber man spürt das auch hier generell unter den Menschen. Also auch du stehst hier locker und erzählst uns was. Und ich finde es hier wirklich sehr auffällig, dass hier eine sehr freundschaftliche Atmosphäre herrscht. Überträgt sich das dann auch auf solche Shows irgendwo, dass ihr vielleicht auch so gern gesehen seid? Das ist jetzt eine Frage, die vielleicht nicht so direkt mit deinem Gebiet zu tun hat, aber das spüren wir ja hier auch und das macht ja was mit einem.
Also ich hätte schon den Eindruck, ich meine, ich bin ja nicht ganz so lange dabei, habe aber schon den Eindruck, dass man sich, glaube ich, eine Art Reputation aufgebaut hat mit den Jahren, in denen man das gemacht hat oder wie wir das jetzt machen. Und was man halt relativ schnell gemerkt hat, ich bin jetzt hier seit gut 3,5, 4 Jahren, war davor schon lange bei Red Bull, aber in einem anderen Umfeld. Diese Airshow-Community oder die Flieger-Community per se, das ist ja, im Endeffekt sind das nicht viele Leute, auch auf globaler Ebene. Ich meine, es gibt Konferenzen in Europa, es gibt Konferenzen in den USA, an denen ich jetzt schon mehrmals teilgenommen habe. Man trifft immer dieselben Leute. Ich meine, das ist, im Endeffekt ist das alles wie ein Family-Business. Und da wäre es, sage ich mal, auch sehr blöd, wenn es da nicht freundschaftlich ablaufen würde, weil man trifft sich immer wieder. Und das, aber also ich hätte da noch nie irgendwie Leute getroffen, die irgendwie unsympathisch wären oder mit denen wir irgendwie jetzt ein Problem gehabt hätten. Und ich hätte jetzt auch nicht behauptet, dass irgendjemand schon mal den Eindruck erweckt hätte, wie wenn sie mit uns ein Problem hätten. So würde ich es jetzt zusammenfassen. Also na, das ist eine Family. Es ist, wie gesagt, wir gehen auf Airshow. Ich weiß jetzt schon, wenn ich, keine Ahnung, Ende Juni sind wir jetzt in Polen oder eigentlich jetzt in 2 Wochen, ohne dass ich die Teilnehmerliste genau kenne, weiß ich schlussendlich schon, wen ich da wieder treffen werde, weil es sind immer die gleichen Leute. Es sind immer die gleichen Leute im gleichen Hotel. Es ist immer so wie nach Hause kommen im Endeffekt. Das ist schon cool.
Also wahrscheinlich so ungefähr 50% der Airshows sind wahrscheinlich die, die auch wirklich immer wieder macht, jedes Jahr.
Oder genau, es gibt immer so ein paar Evergreens, die macht man auch deshalb immer wieder, weil sie einen auch über die Jahre so gut kennengelernt haben, dass die, da brauchst du nichts mehr tun. Die wissen ganz genau, was Sache ist. Ich brauche da nichts mehr hinschicken an Unterlagen, weil die wissen alles. Da, bei der Anfrage steht quasi schon drin, das Hotel, sag mir einfach nur die Anzahl der Zimmer. Und das ist schon geil. Und dann, das, wenn man gut behandelt wird, gibt man das auch gerne dahingehend zurück, dass man wiederkehrt. Und das sind auch die Shows, das sind unter Anführungsstrichen sind es auch die gängigsten in Europa. Und das wäre strategisch auch nicht klug, wenn man da nicht wäre. Das muss man schon so
sagen. Das wird dann schon erwartet, halt, dass so eine Staffel dann da auch auftaucht.
Genau. Ja, genau. Also die haben auch. Wir versuchen natürlich schon, was wir schon tun, ist nicht immer mit dem gleichen Programm zurückzukehren. Das heißt, wir versuchen die Luftfahrzeuge durchzutauschen, auch weil wir den Luxus haben, die Flotte, sei es Hubschrauber als auch Fläche, entsprechend durchzumischen. Jetzt sage ich, keine Ahnung, letztes Jahr war die Cobra in Polen, dann würde ich dieses Mal eher die Bo 105 mitnehmen, damit ich nicht das gleiche Display nochmal zeige.
Ja. Ja, macht Sinn. Und so wird dem Piloten auch nicht langweilig. Wir sehen so auch mal wieder was Neues.
Ja, genau.
Das ist nämlich auch, teilst du das ein, setzt ihr euch da zusammen, dürfen die Piloten sich da melden und sagen, ach Mensch, ich habe gehört, es geht in 2 Wochen nach Polen, aber wahrscheinlich viel weiter im Vorfeld wird das natürlich zusammengestellt. Da würde ich gerne mit. Ist das hier auch so ein bisschen, dass man sich zusammensetzt und sich das untereinander verteilt?
Genau so macht man das im Endeffekt. Das ist ja auf der Hubschrauberseite, es ist ein bisschen einfacher, weil wir nicht so viele Hubschrauberpiloten haben wie Flächenpiloten. Auch der Tatsache geschuldet, dass wir wesentlich mehr Flächenflugzeuge haben wie Helis. Auf der Flächenseite ist es wirklich so, da gibt es eine Art, wir definieren das grob vor, aber unsere Vordefinition ist ein reiner Vorschlag. Ja, einfach, es liegt auch in der Natur der Sache, manche Piloten fliegen mehrere Muster, manche fliegen nur eines. Mhm. Und dann, damit es ein bisschen fair verteilt ist, entsprechend der Zuteilung der Luftfahrzeuge für die Shows, machen wir eine Vorschlagseinteilung. Und wenn wir bei unserem jährlichen Trainingscamp sind, gibt es quasi eine Nachmittagssession, da setzen wir uns zusammen und da wird das zugeteilt. Danach ist da ein grüner Haken dran und das hat sich eigentlich so bewährt, dass da, außer jetzt fällt jemand krankheitsbedingt aus oder es wird eine Show gecancelt und wir schauen, dass man es wieder ins Gleichgewicht bringt von der Fairness, ändert sich da eigentlich dann nichts mehr.
Okay.
Bist du bei jeder Veranstaltung immer mit dabei oder darfst du auch mal hier bleiben?
Also, es ist so, grundsätzlich ist bei gut 95% der Veranstaltungen, die wir haben, jemand vom, ich nenne es immer Eventorganisation oder Event-Support-Team dabei. Das Team besteht aus 2 Fixangestellten, das bin einmal ich und meine Kollegin, die Lisa. Zudem haben wir noch 2 Freelancer, die wir quasi auf Zuruf noch dazu buchen und wenn man so will, vierteln wir uns die Saison so ein wenig. Genau, aber es ist bei jeder Veranstaltung, wo es irgendwie möglich ist, jemand von uns dabei. Es gibt ganz wenige Veranstaltungen, die wir fliegen, die wir quasi von hier operaten. Das will heißen, keine Ahnung, es gibt da unweit von hier im Seengebiet so ein Event Resort. Da fliegen wir 2 oder 3 Shows, immer mit einem Luftfahrzeug meistens. Da ist dann niemand vor Ort, sondern die fliegen von hier los, machen das, kommen hier retour. Aber ansonsten, speziell bei den Größeren, ist immer wer dabei. Wir haben noch dazu die Challenge, dass natürlich, ihr müsst euch das so vorstellen, alles das, was außerhalb von Österreich stattfindet, da gibt es ja meistens, wenn das jetzt eine klassische Airshow ist, ein Organisationsteam, es gibt einen sogenannten Display Director, es gibt jemanden, der Funk alles macht, das ist ja alles organisiert. Das heißt, du kommst als Teilnehmer dahin, du musst vorher schauen, dass du dein Paperwork beisammen hast, dass die Piloten alle Unterlagen haben, die passen, aber du kommst da dann hin, kriegst dein Briefing, irgendwann am Tag hast du einen Slot, fliegst dein Programm, sonst davor und danach stehst du im Static. Anders ist es, wenn das jetzt keine klassischen Airshows sind, was wir ja auch viel machen, keine Ahnung, Musikfestival, Side-Act, Formel 1 Side-Act, Skirennen Side-Act, da ist es ja so, dass der vollumfängliche Aufwand bei uns liegt. Will heißen, wir sind für alle Genehmigungen zuständig, wir sind, wenn man so will, auch dann der Airboss oder der Display Director. Das heißt, da bei der Formel 1 in Österreich, wenn die vor dem Rennen eine Flugshow machen und bei der Nationalhymne einen Überflug machen, ist derjenige, der das am Boden koordiniert, bin ich. Das heißt, ich bin am Funk und ich gebe denen Timings und so weiter in Abstimmung mit dem Militärflugplatz in Zeltweg, aber dann ist das nochmal eine ganz andere Aufgabenlast, wie wenn wir quasi als Teilnehmer auf eine Show kommen. Da ist unsere Aufgabe als Event-Support eher das zu schauen, sind genug Hotelzimmer da, Akkreditierungen und diese klassischen Support-Aufgaben. Aber die komplexeren Geschichten sind die, die innerhalb Österreich stattfinden, weil da von A bis Z alles bei uns liegt.
Gibt es eine Airshow, wo du sagst, das ist mir im Leben immer im Kopf hängen geblieben, das hat mir so gut gefallen oder aus dem und dem Grund? Oder kann man das gar nicht sagen, weil es einfach so viele tolle Momente gab?
Es gab bis dato schon sehr viele tolle Momente. Ich meine, die anstrengendste, aber gleichzeitig coolste Show ist sicher die Home Air Show, das die Airpower ist. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer von der Größe. Aber es ist vom Aufwand her ist es auch ganz was anderes, weil da reden wir dann nicht mehr von, ich schicke irgendwie 15 Leute als Support mit, sondern da waren wir über 60. Ja, also das ist fast die ganze Mannschaft.
Toll. Hoffentlich nächstes Jahr wieder, ne?
Ich hatte heute ein Meeting dazu.
Darfst du was sagen?
Ich kann...
Er hatte heute ein Meeting dazu.
Ich kann sagen, dass ich heute dazu ein Meeting hatte. Was ich auch sagen kann, ist, dass es eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Die steht noch aus.
Okay, das...
Das liegt aber nicht in unserer Hand, sondern das ist ja eine Veranstaltung des Bundesministeriums für Landesverteidigung. Zwar in Zusammenarbeit mit Red Bull, aber... Der schlussendliche Go- und No-Go-Geber liegt beim Bundesheer, genau, liegt im Endeffekt in der Politik. Hm.
Genau. Dann hoffen wir, dass wir uns da dann nächstes Jahr wiedersehen.
Das wäre sehr wünschenswert, das wäre cool. Ja?
Super. Vielen Dank, dass du uns die Fragen beantwortet hast.
Gerne.
Auf unserer Suche treffen wir so viele interessante Menschen, meine Güte.
Ja, danke Simon, auch von meiner Seite aus für deine Zeit.
Gerne.
Sehr interessant, dich kennenzulernen.
Dankeschön.
Hat dann suchen wir mal weiter.
Mach's gut.
Mach's gut. Ciao. Tschüss.
Auf der Suche nach Mirko haben wir noch einen interessanten Gast gefunden. Wir konnten Philipp überreden. Nochmal kurz 10 Minuten Zeit für uns zu opfern.
Hallo sicherlich, Philipp. Gerne.
Hallo. Lieben Dank für deine Zeit. Sicherlich, Philipp, gerne. Was ist deine Aufgabe hier im Hangar?
Also ich bin auch Luftfahrzeugtechniker, speziell in der Vintage-Abteilung. Habe sogar da meine Lehre abgeschlossen und bin dann übernommen worden von den Flying Bulls und darf jetzt mich da weiter ausbilden.
Toll. Wann hast du hier angefangen? Wie lange ist das denn her?
2017.
2017, dann bist du ja schon eine Weile hier.
Ist schon Zeit, ja.
Wahnsinn. Und gefällt es dir hier noch?
Voll cool, also ich glaube,
cool,
besseren Platz kann man gar nicht finden, wo man so viele unterschiedliche
historische Flugzeuge hat. Ich habe auch das Gefühl, ne? Hubschrauber, genau. Flugzeuge, die Technik, hier alles. Ich glaube, was man dazu lernt, das ist auch nicht
voll der Standard.
Genau. Ja, mhm. Schon super, Wahnsinn. Ich glaube, wenn du hier auch anfängst und hier lernst, dann bist du für immer versaut.
Also, ja,
du kannst ja irgendwo anders
arbeiten. Das ist schon schwierig.
Genau, richtig. Das ist wie wenn du Hubschrauber offshore oder Luftrettung fliegst, da kannst du eigentlich auch nirgendwo anders mehr hin, weil das ist alles irgendwie was ganz anderes.
Mhm. Dann, ja? Das stimmt.
Und du hast mir schon eben verraten, das ist so das Erste, wo du offiziell dran geschraubt hast, wo du unterschreiben durftest.
Genau, ja. Also es ist eigentlich ein spezieller Flieger sogar. Ich habe da ein Foto mit meinen Eltern, wo ich 4 Jahre alt war davor. Also ist dann schon einmal ein spezieller Hintergrund mit dabei. Und ja, eben Wahnsinn. Dann der erste Flieger, wo ich sozusagen selber unterschreiben darf, klar schreiben darf. Das ist schon nochmal was Besonderes.
Wie bist du dazu gekommen, das hier im Team der Flying Bulls machen zu dürfen?
Eigentlich ganz per Zufall. Also ich habe wirklich mich natürlich als Jugendlicher umgeschaut, wo kann ich Lehr machen. Und zufällig durch meinen Papa, der hat dann in der Zeitung gelesen, Flying Bulls schreiben aus. Und wir waren immer schon Flugzeug, Flying Bulls, oft heraus in Hangar 7. Dann per gut Glück beworben, weil man hat nichts mehr verlieren können und hat dann gut hingehaut.
Wahnsinn. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das interessiert dich hier am allermeisten? Oder sind alle Bereiche spannend? Oder sagst du, nee, eigentlich ist es das?
Also ich bin wirklich in der Vintage-Fliegerei.
Ja.
Ich bin auch in dem Team. Also wir haben ja 4 verschiedene Teams.
Ja.
Von EASA-Gruppen bis 2 Vintage-Gruppen bis Hubschrauber. Und ich bin halt in der Vintage-Gruppe dann groß geworden. Und ich sage, da ist auch meine Leidenschaft dafür.
Wirklich. Ja.
Da.
Genau. Da wird noch richtig geschraubt.
Ja.
Genau. Und da musst du ja offenbar auch nicht nach allem fragen, wie wir vorhin kennengelernt haben, sondern es entscheidet ja der Prüfer, der es ausbaut, so ungefähr, wann was neu oder nicht. Ja.
Auch spannend, ja. Schon, schon super.
Toll. Ja. Wenn du jetzt hier, wie sieht dein Tagesablauf aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Also eigentlich gerade bin ich auf der Bergheit, auf der F8F, dass wir die wieder in Schuss kriegen. Und da hat jeder seine eigenen Abteile schon sozusagen. Du kriegst jetzt zum Beispiel wie jetzt bei mir dein Hauptteil Sauerstoff und dann arbeitest du von Anfang bis unten komplett einmal durch und wird dann einmal drüber geschaut. Und dann passt das eigentlich, ganz grob gesagt.
Ja.
Genau.
Also ist schon ein guter Weg. Also offiziell wird ausgeschrieben, wenn hier eine Stelle bei den Mechanikern so zu bekommen ist. Wir haben ja auch schon mal so in Zwischengesprächen gehört, hier Pilot werden, das ist eigentlich, die werden nicht gesucht, die werden gefunden.
Genau, ja.
Aber hier diese Möglichkeit reinzukommen, die gibt es offensichtlich. Und so, Andreas hat gerade gefragt, wie dein Alltag aussieht. Wenn du jetzt hier hinkommst und schraubst, wenn das Luftfahrzeug, an dem du dann geschraubt hast, irgendwann fliegt. Was ist das für ein Gefühl für dich?
Schon einmal wirklich besonders. Also gerade wie gesagt, bei der Maschine das erste Mal unterschreiben, wirklich das richtig erste Mal. Da hat man dann schon einmal, man schaut alles nochmal doppelt drüber, ob man eh alles 100% gemacht hat, weil es halt doch eine neue Situation für einen ist, sage ich mal. Aber es ist schon nochmal um einiges cooler, wenn du dann richtig draußen stehst, siehst du, die Maschine läuft.
Dadurch, dass das ja alles im Prinzip auch Unikate sind, die ihr hier habt, ne? Mhm. Also alles irgendwie nur einmal, gerade in dem Vintage-Bereich,
baut man dann auch irgendwie so eine Beziehung im normalen Sinne zu einem Flugzeug auf, dass man sagt, so, wenn man daran geschraubt hat, dass einem auch so wirklich das Herz so ein bisschen damit fliegt?
Ja, schon, das kann man wirklich sagen. Also es ist schon brutale Leidenschaft, viel mit dabei, gerade Vintage speziell. Und da ist dann richtig nochmal Ecken mehr wird, sage ich mal, wenn du nur schnell an irgendeinem Flugzeug was machst.
Dürftest du auch schon mal mitfliegen?
Habe ich sogar schon mal dürfen, ja.
Sehr cool.
Das ist so ein netter Nebeneffekt noch bei uns.
Jetzt ist es ja so beim Vintage-Modell, das sind ja die älteren Modelle sozusagen, das ist ja nicht wie bei jetzt hier bei eurer EC135, die hier vorne steht, wo man sagt, da kommt ja einfach, ich stelle mir das Ersatzteil von der Stange, sondern ihr müsst ja manchmal offenbar auch improvisieren. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das war besonders schwierig, also im positiven Sinne?
Also ich sage schon, wir haben jetzt zuletzt bei der Corsair eben erst einmal das Fahrwerk richtig rausgezogen, also den ganzen Dämpfer, haben wir in Einzelteile zerlegt, die ganzen O-Ringe getauscht, alles überprüft, halt mit den ganzen Originalzeichnungen von früher und dann wieder alles zusammengebaut. Und wenn es dann zum ersten Mal wieder funktioniert, ist dann schon einmal richtig
cool. Was ein Glück, würde ich sagen, oder? Ich frage mich gerade, du bist jetzt so ein junger, frischer Typ, wie viel älter das Flugzeug eigentlich als du? Ist das wahrscheinlich viermal so alt,
mindestens? Also da sind wir jetzt bei 80 Jahre, ich bin jetzt 24 Jahre.
Ja, ja. Ich bin aber heute gut, wenn du heute gut überschätzt. Ja, Wahnsinn. Ist schon eine besondere Leidenschaft.
Ja. Auf alle Fälle.
Und ihr habt ja neue junge Leute, die ihr an die Sachen ranführt, richtig?
Genau, ja.
Ja. Das heißt, da wurde es wieder ausgeschrieben oder sagt ihr, hey, nee, wir kennen da ein paar gute, die passen ins Team. Was würdest du jungen, angehenden Mechanikern empfehlen, die jetzt noch keiner sind, aber die halt sagen wollen, hey, ich will mal das irgendwie machen, bewerben oder... Wie können die Gas geben? Wie können sie sich darauf vorbereiten? Was?
Auf alle Fälle würde ich sagen, bewerben.
Ja.
Mit der gewissen Interesse, wenn man schon mit reinnimmt, dass man die Leidenschaft dafür hat und alles. Ja. Dann, wenn man durch die Selektion geht, dann kommt es einmal zum Schnuppern.
Ja.
Also bei unserer Schnupperarbeit haben wir ein bis zwei Tage und da kann man sich dann beweisen, dass man richtig drauf hat. Und dann ist, glaube ich, das der beste Weg, dass man zu uns reinkommt.
Cool. Ja. Toll, oder? Und deine nächsten Steps, deine Ziele?
Also gerade bin ich am Lernen für die AMP-Prüfung, also das ist die amerikanische Flugzeugmechaniker-Lizenz. Die habe ich dann in einem Monat, habe ich meine Prüfung. Also das war dann das nächste große.
Weil das ist ja sogar schon kurzfristig. Auch für dieses Jahr. Guck mal, Step by Step, ganz nach vorne, bis zum leitenden Prüfer irgendwann.
Genau, also immer, wir schauen jetzt, dass wir jedes Jahr von mir aus einen Flieger mit dazu nehmen. Ich habe jetzt eben die Corsair, habe einen Mustang eintragen. Jetzt als nächstes eben die amerikanische Lizenz. Mit der kommen dann einige Flieger dazu, wie in meinem Fall die B25 und die Bearcat. Dann ist da schon nochmal.
Das ist dann auch so ein Portfolio, das hat, glaube ich, auch wirklich nicht jeder im Schein. Da seid ihr hier schon speziell aufgestellt.
Ja, stimmt.
Ja, super. Ja, viel Erfolg dabei. Ja, also gerade dann für den nächsten Monat, für die Prüfung. Ja,
Dankeschön.
Und dann hoffe ich, sehen wir uns irgendwann mal wieder.
Ja, hoffentlich.
Und du erzählst uns was über die neuen
Fahrzeuge in deinem Schein. Perfekt.
Danke dir.
Ich sag danke
dir für deine Zeit. Ne?
Gerne.
Mach's gut. So, dann holen wir uns doch zwei, oder? Würde ich sagen. Dann gucken wir mal, wer dich ausgebildet hat.
Genau, richtig.
Ja, also gar nichts.
Ach, guck mal, Tim, oder? Ja, das ist doch sicherlich die Ausbilder von Philipp. Ja, ich glaube auch. Hallo, grüß dich.
Servus.
Hi. Dürfen wir euch kurz stören?
Gerne.
Wir haben, glaube ich, gerade mit eurem ehemaligen Azubi gesprochen. Oder ist er noch euer Azubi? Philipp, genau.
Schon fertiger
Azubi. Ist schon fertiger Azubi.
Ja.
Aber ihr seid die Ausbilder gewesen von ihm?
Vom Philipp jetzt nicht.
Philipp nicht.
Wir haben jetzt die Rolle übernommen, vom ehemaligen Ausbilder quasi, und steigen jetzt dann mit September mit den zwei neuen Lehrlingen quasi in die Lehre.
Ah, verstehe. Stimmt, das habe ich gesehen, das war ausgeschrieben auch wieder, ne?
Ja, genau. Genau.
Ja. Nicht schlecht. Was habt ihr vorher gemacht?
Ich war vorher bei der Lufthansa Azubi. Nach meiner Lehre war ich dann bei RUAG Aerospace, habe da Rumpftonning gefertigt, A320. Dann war ich bei Airbus in München für einen Eurofighter tätig. Und jetzt zum Schluss bin ich bei den Flying Bulls gelandet.
Toll. Und du?
Ich habe Elektriker gelernt, ganz normal. Bin dann nach meiner Lehre zum Militär gegangen, zum österreichischen Bundesheer. War dann dort bei den Hubschrauber fast 20 Jahre. Habe da die ganze militärische Ausbildung gemacht für Luftfahrzeugtechnik und bin jetzt seit fast knapp 3 Jahren da.
Das heißt, du bist eher hubschrauberlastig und du aus dem Flugzeugbereich, richtig?
Ich komme aus der Flächenflügerei.
Ja.
Obwohl ich bin eigentlich Avioniker. Also Aber am Hubschrauber eben gelernt, aber Avionikon ist ja überall gleich.
Ist ja überall gleich.
Bin ja auf Flugzeug und auf Hubschrauber. Ja.
Ich glaube, für unsere Zuschauer müssen wir noch mal erklären, was ein Avioniker macht. Die denken ja alle, Avionika, du bringst das Ding zum Fliegen, aber ja, auch irgendwie, was machst du genau?
Ja, Avionik ist so, also das sitzt jetzt einmal als Aviation und Elektronik. Mhm. Also eigentlich ist ganz schnell erklärt, das ganze Elektrische am Flugzeug oder am Hubschrauber, also sprich alles, was leicht, was Instrumente sind, Funkgeräte sind, Navigationsgeräte sind und was an Strom erzeugt, das machen die Avioniker.
Kabel, alles, was irgendwie an alles, Kabel angeschlossen
genau,
ist.
Genau, überall, wo Kabel zu mir geht oder fast überall.
Immer wenn du eine Sicherung ziehst und das rebootet trotzdem nicht, dann geht man zum Avioniker und fragt, ja,
genau,
was los.
Genau.
Ja, jetzt haben wir Philipp kennengelernt, hat uns toll erzählt, dass er auf der Corsair schon mit 4 Jahren davor ein Foto gemacht hat, jetzt daran rumschrauben darf, an der Bergkraft rumschraubt, Bergherd rumschraubt. Aber das ist ja jetzt nicht so normal. Wie bildet man denn Lehrlinge aus, die an so Vintage-Luftfahrzeugen schrauben?
Ja, prinzipiell ist, sollte die Ausbildung, dann haben wir mir vor, mal ein Grundwissen haben, also was ist eigentlich mit metallischen Gegenständen, wie greift man das an, wie arbeitet man damit, wie ist die Verarbeitung. Dazu kommen wir jetzt nicht gleich aufs Luftfahrzeug, sondern zuerst einmal in unsere Nebenwerkstätten, Stoßerei, Spenglerei. Dazu gehört dann natürlich Elektrik dazu, also was, wie funktioniert überhaupt der Stromkreis, wie funktionieren die Stromerzeugungsorten am Luftfahrzeug. Und so führt man es einmal langsam ran. Und wenn sie dann nach einer gewissen Zeit die Ausbildung haben und natürlich auch die Berufsschule vielleicht die erste abgeschlossen haben, werden sie natürlich mehr und mehr immer zum Flugzeug gelassen. Es ist aber so, dass wir schon vorhaben, dass wir es relativ zeitnahe.
Ja, praxisnahe Ausbildung legen wir halt schon Wert drauf. Direkt jetzt auf diese Wo-Birds spezialisieren werden wir die Lehrlinge nicht. Mhm. Also sie sollen eigentlich das Allgemeine lernen. Natürlich bei uns lässt es nicht vermeiden, dass einfach speziell dann gerade diese älteren Flugmodelle halt kennenlernen und auch darauf arbeiten werden. Sie werden aber auch alle 4 Gruppen bei uns durchlaufen, sprich die 2 Vintage-Gruppen. Sie werden auch bei den Hubschraubern mal sein, sie werden auch bei der EASA-Fliegerei, also werden sie in den Business-Jets eingesetzt, wenn es lieber
und bei uns,
ja,
also im Avioniker.
Also schon universell einsetzbar, ja, am Ende.
Also sie, wir haben uns noch nicht entschieden, ob es jetzt 6 Wochen oder 3 Monate sind, das wissen wir noch nicht.
Wissen wir noch nicht, aber
wir es machen. Mhm. Aber so war es auch beim Philipp und beim David und bei den vorigen.
Also sie lernen eigentlich Fluggerätmechaniker, heißt es ja in Deutschland, in Österreich ist ja der Luftfahrzeugtechniker. Also das ist ja das Allumfassende. Und sie werden jetzt nicht spezialisiert bei uns, sondern sie lernen wirklich das Übergreifende. Die spezialisieren wir in die Gruppen dann individuell mit den Lehrlingen einfach. Dass man sagt, da ist jetzt das mal wichtig, Leitung biegen oder mal Steuerseil neu herstellen oder so. Das machen wir dann mit den Lehrlingen einfach individuell. Aber auch Hauptaugenmerk legen wir auf das normale, generelle. Mhm. Dass wir da überall anders Fuß fassen könnten, wenn sie das wollen, was wir natürlich nicht hoffen.
Aber es ist ja schon, dass es hier schon ein bisschen besonderer ist an den Luftfahrzeugen, an denen die rumschrauben oder an denen ihr auch arbeitet, dass es auch Unikate hier in der Staffel sind, dass man schon relativ flexibel sein muss an dem, was man jetzt gerade mal machen muss. Gibt es was Besonderes, wenn man hier eine Ausbildung machen möchte, wo man besonders schnelle Auffassungsgabe braucht oder so, wo er besonders Augenmerk drauf legt, was passen muss?
Nein, jetzt, also in dem Fall eigentlich nicht speziell irgendwas gehabt, sondern mein, was uns halt wichtig ist, dass halt in die Teams irgendwie ein bisschen neu passt. Jedes Team ist so ein bisschen individuell für sich, ja. Miteinander natürlich auch wieder, weil wir auf die Airshows miteinander sind. Generell in der Halle sowieso, jeder hilft am jeden. Mhm. Da gibt es das nicht, mein Team, dein Team. Das war uns eigentlich ziemlich wichtig, dass das Menschliche eigentlich im Vordergrund steht, dass die Buben oder Mädeln auch, je nachdem, wer sich halt bewirbt, einfach Interesse an dem Ganzen zeigt, dass sie halt für die Sache einfach brennen, dass sie halt einfach Interesse haben. Und dass halt, wenn sie jetzt handwerklich ein bisschen vorbegabt sind, sage ich mal, schaut es auf überhaupt nicht. Wie man jetzt nicht erklären muss, was ist ein Ratschen, was ist ein Ringschlüssel. Wenn man sowas von vornherein mitbringt, ist schön, wenn nicht, für das macht man die Lehre, dann bringen sie mich einmal bei.
Ja. Also wir haben schon ein bisschen Auswahlverfahren gehabt dieses Mal. Das haben sie vorher gesehen auch gehabt, wir haben es ein bisschen anders gemacht. Also da gesagt, wir haben da ein bisschen praktischer einen Einfluss gehabt drauf und haben sich einige rauskristallisiert und die haben wir dann eben rausgefiltert und die 2 Besten haben es geschafft und ich glaube, das ist ganz gut. Unser alter Arbeitskollege, der Martin, der was diesem vor uns gemacht hat, hat einen ganz guten Satz gesagt. Wir suchen ja nicht Lehrlinge aus, sondern wir suchen zukünftig unsere Mitarbeiter aus. Mhm, also, genau, und so muss man das, glaube ich, auch machen. Absolut, ja. Das finde ich einen ganz guten Satz und Ich hoffe, wir haben uns gut entschieden. Das passt ganz gut.
Sucht ihr dann Leute für den Bereich, in dem ihr sie in dem Moment braucht, oder plant ihr das voraus? Also zum Beispiel, stellt ihr jemand Neues ein, kommt ihr dann auf jeden Fall zu den Vintage-Flugzeugen oder nur zu den moderneren, oder ist das eh total gemischt? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich hier anfange?
Also jetzt als Lehrling oder als so wie im Jahr
gefahren? Nee, als Lehrling, sag ich jetzt mal, wenn man neu hier dazu kommt.
Ja, als Lehrling fangst du als Lehrling an. Die erste Woche wirst du natürlich einmal eingeleitet und alles gezeigt. Und da sind eben wir zwar da. Also wir sind eigentlich die Ansprechpersonen für die Lehrlinge in der Halle. Mhm. Wir haben Felix noch, der was der Oberchef eigentlich, also der Ausbildungsleiter dann ist, der was sich natürlich auch um das kümmert, dass alles passt mit der Berufsschule und alles rennt quasi. Und wenn irgendwas in der Halle ist, das machen wir. Wir schauen auch, wir haben auch gesagt, wir werden auch das machen, dass wir, wenn die Stationen zum Wechsel und wir mit einer hingehen und sagen, das seid jetzt bei den Hubschrauber, da bei einem Supervisor die Buben vorstellen und dann sagen, was ungefähr zu machen ist. Und so läuft das eigentlich ab. Also, oder so hätten wir es geplant. Wichtig ist, oder wichtig war uns natürlich auch, dass mit Chris Kringer Ausbildungsjournal.
Ja.
Das Ausbildungsjournal ist das Ausbildungsjournal von der JASA, das Logbuch 07. Mhm. Und das war uns wichtig, dass das auch ausgefüllt wird zu den Sachen, was wir uns machen können. Es ist ja relativ viel, weil wir viele verschiedene Typen haben, dass das auch fertig ist. Weil es ist ja nicht nach der Lehre aus, sondern da geht es eigentlich erst richtig an. Die ganzen Lizenzen, eben EASA-Lizenzen, wir in Österreich für die ganzen Oldtimer, die was UE angemeldet sind, brauchen wir einen nationalen Wattschein, das ist da geschaffen, die auch haben. Und dann die EASA-Lizenzen und natürlich auch für die November-registrierten Maschinen, also die amerikanisch registrierten Maschinen, brauchen wir natürlich auch ENP.
Das hat Philipp gerade gesagt, ne? Da ist er nächsten Monat wahrscheinlich so weit, dass er da die Zertifizierung bekommt. Du machst noch mit dem Kopf so, mal gucken.
So viel geht nicht, geht mit dem Philipp.
Okay, alles klar.
Wir werden mal schauen, aber werden wir schon hinbringen.
Wir drücken euch die Daumen auf jeden Fall dafür. Und ihr habt eben auch noch gesagt, ihr sucht euch auch halt eure zukünftigen Mitarbeiter eben aus. Ganz wichtig, diese Teamarbeit, das haben wir heute schon sehr oft gehört und spüren das auch hier, dass hier wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht immer. Und jetzt Wissensweitergabe. Heutzutage funktioniert viel über Lehrvideos, über irgendwelche Computer-based Trainings. Funktioniert das mit so einem Vintage-Luftfahrzeug zum Beispiel jetzt? Oder ist es da wirklich, wie man sich das vorstellt, komm, ich zeige dir jetzt mal, was hier ganz speziell an diesem Luftfahrzeug Besonderes ist?
Ja, es ist schon so. Also bei uns bezogen auf Avionik ist es so, dass wir das haben, wir haben das alte elektrische Flieger, das wird ja gelassen, nur erneuert. Und dann wird natürlich ganz was Modernes eingebaut, Garmin, was auch immer für eine neue Avionik. Und da findet man nichts. Das muss man sich entweder selber zusammenschreiben. Im Manual, es gibt so Manuals, alte Manuals und neue Manuals. Es gibt dann Flugkampfbücher, die was geschrieben werden. Aber für uns Techniker oder für Lehrunterlagen gibt es keine. Da muss man sich entweder selber was machen oder eben explizit die Leute darauf schulen und hoffen, dass man es so gut wie möglich erklärt.
Also auch eine ganz schön große Herausforderung für euch, oder? Das halt für die nächste Generation so aufzubereiten, dass die halt auch wissen, was sie tun müssen.
Ja, die Wissensweitergabe ist schon wichtig. Das ist eigentlich das Wichtigste, oder?
Ob man das ja, mitunter dem. Du hast den Vorteil, manche Handbücher ist noch beschrieben, da gibt es bei jedem Kapitel so eine kleine Description, wie das System eigentlich funktioniert. Also man kann sich auch, wenn man möchte, viel selber beibringen, indem man einfach diese alten Handbücher von der Maschine nimmt und einfach mal liest. Diese Maintenance-Handbücher, was wir haben, gerade bei der DC6 haben wir eins von Produr, das relativ gut geschrieben ist. Da hat sich mal so eine Universität einmal hingesetzt und hat da wirklich das für das, ja, relativ einfach geschrieben, sodass du das auch relativ einfach verstehst, wie die Systeme funktionieren. Ziemlich gut sogar, muss ich sagen. Mhm. Aber das ist jetzt, wie gesagt, von der DC6 das einzige, was ich herin kenne. Und bei den anderen musst du halt entweder selber beibringen oder du hast halt den Vorteil mit deinen Kollegen, die vielleicht auf dem Muster jahrelang schon arbeiten und dir dann die gewissen Sachen einfach zeigen, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Mhm. Wir versuchen schon immer so kleine Karten dann zum Zusammenschreiben, auch für die Neuen, die so dazukommen. Gerade Rundgang, Vorflugkontrolle, Nachflugkontrolle, was schaust du speziell an? Aber viel ist einfach auch selber ausprobieren, selber lernen, selber machen und halt, wie gesagt, mit den Altgesellen einfach mit dabei sein.
Ja. Ich glaube, dass es auch ganz toll ist, wenn du hier als Pilot arbeitest, weil du kannst ja direkt in die Technik laufen und wenn du so ein cooles Teamwork hast und dazu so zusammenarbeitest, weil ihr findet ja auch wahrscheinlich ständig neue Sachen raus irgendwie bei irgendeiner Maschine, dass ihr da so ein Feedback dem Piloten gibt. Ich glaube, das ist ziemlich cool, weil du dich einfach gut aufgehoben fühlst als Pilot selbst. Ja, schön.
funktioniert ja, in beide Seiten. Ja. Also es kommen auch ab und zu Piloten zu uns und sagen uns, hey, so und so, das hat ja uns jetzt beim Fliegen so und so festgestellt.
Ja.
Ah ja, okay, dann schauen wir halt nochmal nach. Ah ja, das ist doch so und so. Naja, viel sagen kannst du nicht 100% am Boden, kannst du es nicht immer nachstellen, 100%, das geht nicht. Und das ist dann schon ganz praktisch.
Das ist halt gelebte Luftfahrt, ne? Also ja. Wir haben jetzt so das lebendige Museum kennengelernt, eure Schätze hier alle mal angucken dürfen. Und halt so der größte Schatz ist eigentlich im Endeffekt genau diese Community, die hier entsteht, die man so gar nicht in Worte fassen kann, was hier ganz besonders ist an diesem Ort irgendwie. So fühlt es sich an.
Die man von außen ja auch nicht sieht. Wenn ich einen Kunstflughubschrauber draußen sehe, dann denke ich ja nicht an all das, was hier eigentlich dahinter steht, dass da so tolle Menschen dahinter sind, eben, ne, die all das überhaupt möglich machen. Das ist ja das
Schöne. Deswegen vielen Dank, dass ihr diesen Enthusiasmus mit uns allen teilt, dass bitte ihr gerne. Uns hier gerne. Unsere Fragen so bereitwillig beantwortet habt. Und ja, many happy landings, sagen wir unter uns Piloten. Was sagen wir eigentlich zu Technikern?
Gibt es für euch so einen Spruch? Noch nicht.
Ja. Nein, eigentlich kommt der
Happy Schraubing. Ja, genau, happy richtig. Schraubing. Ja.
Also vielen Dank und dann bin ich mal gespannt, was wir noch hier so alles erleben
können. So machen wir das.
Ganz danke euch.
Ciao.
Ja, ciao. Tschüss.
Servus.
Passt auf euch auf. Ne?
Tschüss. Ja,
ciao. Always happy tools.
Happy tools. Ja, Mirko, da bist du ja endlich. endlich haben wir dich gefunden. Wir haben viele sehr interessante Leute kennengelernt hier. Viel gesehen, viel gehört. Vielen, vielen Dank nochmal, dass wir das hier möglich machen konnten mit dir zusammen, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, hier die Gespräche zu führen und vor allen Dingen so tief einzutauchen in eure Materie und die Leute kennenlernen konnten, die hinter all dem stecken.
Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite aus vielen Dank für diese tolle Einladung. Ich weiß es sehr zu schätzen, Mirko, für deine Zeit, auch dich als Menschen sehr. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Also vielen Dank, war schön, dich wiederzusehen.
Voll gern.
Und jetzt haben wir hier direkt Hubschrauberlärm, als hätten wir es bestellt. Ne?
Ja, mega gut. Und da drüben ist eine Party. Ich glaube, da gehen wir jetzt hin und da erzählst du uns noch die ganz geheimen
Dinge. Ja, genau. So machen wir das.
Weißt du, was er jetzt für eine Aufgabe hat?
Bitte?
Was er jetzt für eine Aufgabe hat.